Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Pulsch-Podcast. Marek hier. Ich bin heute in Hamburg bei Workit Training und ich sitze zusammen mit der Inken und dem Alu und die beiden haben das Workit Training gegründet und sind auch die Inhaber. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Ja, schön, dass es geklappt hat. Dass wir diesen Podcast machen oder dass ich ihn machen will, steht ja schon so ungefähr 8 Monate fest.
Ja, stimmt.
Das hat sich eigentlich entschieden, direkt nachdem ich damals aufgelegt hatte und du mich angerufen hast. Du hattest mir damals deine oder eure Idee offenbart, muss man sagen, dass ihr euch mega vergrößern wollt und hattest mir ja so einen richtigen Business-Krimi erzählt, wie es dazu kam und was ihr die letzten 2 Jahre gemacht habt. Und ja, also dann wusste ich sofort, das müssen wir nochmal machen. Am liebsten hätte ich es sogar in dem Moment schon aufgezeichnet.
Währenddessen, oder? Parallel.
Genau. Deshalb haben wir gesagt, okay, wir treffen uns jetzt nochmal. Dein Anruf war damals im Dezember 2021.
Richtig, genau.
Und dann war ich auch schon im Januar 2022 hier und im April habt ihr das neue Gym eröffnet.
Ja, das war aufregend.
Ja. Ja, aber eins nach dem anderen. Jetzt sind wir hier im neuen Workit Training.
Genau.
Mit über 800 Quadratmetern auf 2 Etagen.
Ja, riesig. Krass, oder? Wahnsinn.
In Altona sind wir, ne?
Nee, Eimsbüttel. Schanze.
Okay. Und es sieht super, super clean aus, super aufgeräumt, super stylisch, als hätte da eine Innenarchitektin sich ausgetobt. Also ich bin super stolz, dass wir da mitgewirkt haben. Aber erzähl mal, wie kam es denn zu Workit Training? Wann habt ihr gegründet und wie waren so die Anfänge?
Ja, also gegründet, eine Gründungsmythos. Also ich bin seit, 20, 25 Jahren Trainer und habe immer als Personal Trainer freigearbeitet. Und inhaltlich relativ viel Erfolg, hat aber gut geklappt, aber wirtschaftlich, sage ich mal, bescheiden sozusagen, weil ich wahrscheinlich ungefähr die Hälfte aller Stunden, die ich gegeben habe, überhaupt nur abgerechnet habe, weil ich nicht in der Lage war, eine Rechnung zu schreiben.
Als ich dich kennengelernt habe und dich gefragt habe, was eine Stunde bei dir kostet, hast du gesagt, das kommt drauf an.
Ja.
Ja, und dann.
Das kann stimmen.
Ja, und auch die Nachfrage.
Worauf denn?
Worauf? Konntest du auch das mir nicht beantworten?
Genau, also businessmäßig schwierig. Und dann hast du dich irgendwann vor 13, 14 Jahren oder sowas erbarmt und gesagt: Okay, ich nehme dir mal das ab, was du nicht kannst. Und dann haben wir, glaube ich, 2 Jahre später oder sowas Workit gegründet als Firma und dann auch gleich den ersten Mitarbeiter angestellt, weil ich sehr viele Kunden hatte oder mehr Kunden, als ich betreuen konnte. Und dann haben wir vor 11 Jahren das erste Studio aufgemacht.
Und das war dann nur reines PT?
Genau, das war sehr klein. Also klein heißt, keine Ahnung, 140 Quadratmeter waren das.
Und das war so ein Raum eigentlich nur, oder? Den man immer gesehen hat?
Zwei. Zwei Räume.
Mhm. 2 kleine Räume und dann noch eine Umkleide und einen weiteren Raum, wo man sich aufwärmen konnte und wo man Kaffee kriegen konnte. Also 4 kleine Räume. Mhm. Und da haben wir dann nur Personal Training gemacht und im Prinzip versucht,
damit Geld zu verdienen.
War das so der typische Personal Trainer, also Hobby zum Beruf? Du warst immer sportlich oder hast du Sport studiert? Und wenn du nochmal weiter zurückgehst, wie kam es dazu, dass du überhaupt Personal Trainer werden wolltest oder wurdest?
Also ich habe so Szenen, wo ich mich erinnere, dass ich mit 13, 14 oder sowas unter der Dusche stand. Ich stehe viel unter der Dusche und denke nach oder sowas oder habe Ideen. Ich habe immer noch viele Ideen unter der Dusche. Und dass ich mir vorgestellt habe, wie es wäre, andere zu trainieren und wie es wäre, denen zu zeigen, wie geil Sport ist, wie geil Training ist und so weiter. Und dann war es aber so, dass ich immer irgendwas studiert habe, völlig ohne jeden Erfolg, um letztlich dem gerecht zu werden, was ich dachte, was mein richtiger Beruf wird. Ich habe irgendwie Soziologie studiert und dann Psychologie und alles das. Und ich glaube, es war immer so ein bisschen, Junge, mach was Richtiges. Und in der Vorstellung meiner Eltern war das was wie, schreib mal Feuilleton für die Zeit oder sowas. Das wäre was Richtiges. Ja, das habe ich, würde ich sagen, so 10 Jahre lang versucht. Das heißt, ich war an der Uni, habe alles probiert um irgendwie einen Abschluss hinzukriegen, habe die Fächer gewechselt. Die letzten 5 Jahre habe ich dann auch Sport studiert, konnte aber auch keinen Abschluss machen. Und irgendwann bin ich dann mit 28, 29 Tränen überströmt vom Campus gegangen und habe gesagt, okay, ich gebe es auf, ich kann nicht mehr. Und habe aber dann gesagt, das, was ich eigentlich die ganze Zeit mache, nämlich Trainer sein, das ist der eigentliche Beruf. Es war mal so, ich mache Trainer for the living nebenher und irgendwann mache ich mal was Richtiges und dann war es so, nee, warte, das ist es. Besser wird es nicht, beziehungsweise das ist das, was ich machen will. Jetzt muss ich nur noch irgendwie Geld damit verdienen.
Okay. Ja. Zu dem Zeitpunkt hattest du aber auch noch keine ADHS-Diagnose.
Richtig, das ist ein nicht ganz unwichtiger Punkt. Genau, das habe ich ein paar Jahre später erfahren, dass ich mein Leben lang schon ADHS habe und so diese Unfähigkeit, wenn mir jemand sagt, du schreibst, setz dich jetzt hin und schreibst eine Hausarbeit oder du schreibst ein halbes Jahr eine Magisterarbeit oder so, keine Chance. Und das hat viel verändert. Also gut, die Spekulation, ob ich jetzt einen Abschluss geschafft hätte, nur wenn ich das gewusst hätte und Medikamente habe, weiß ich nicht. Aber,
naja, das, was es verändert hat, ist die Akzeptanz und damit wahrscheinlich dann auch irgendwie durch die Veränderung.
Dass es nicht mein Job sein wird, mich irgendwo hinzusetzen und im Wesentlichen still zu sitzen, egal was ich da mache, das wird sicher nicht vorkommen.
Okay. Das könnte dann auch ein Teil Antrieb für den Erfolg gewesen sein.
Unwesentlich.
Ja. Okay, also wir sind jetzt vor ungefähr 10 Jahren, ne? Was du jetzt gerade erzählst. Okay. Und da hattet ihr, ich sag mal, ein normales PT-Gym, wie viele andere auch, und habt damit euren Lebensunterhalt.
Ja, wobei man sagen muss, wie viele andere auch, zu der Zeit nicht so, ne? Weil also vor 10, 11 Jahren waren wir schon, ich will es nicht sagen, ganz die Einzigen, aber da gab es, glaube ich, noch 2 oder 3 in Hamburg. Das ist heute natürlich völlig anders. Wir kamen schon sehr verrückt vor, im Sinne von, jeder hat uns gesagt, so kann man kein Geld verdienen, das wird nichts. Und muss man im Wesentlichen sagen, die hatten recht, man kann so kein Geld verdienen.
Das haben wir dann recht schnell gemerkt. Ich wollte genau das gerade sagen.
Wir haben dann recht schnell gemerkt, dass es nicht funktioniert. Wir haben dann die zweite Trainerin eingestellt, fest eingestellt und hatten die Miete und mussten ja auch irgendwie selber leben mit 2 Kindern. Und es funktioniert einfach nicht, so ernsthaft Geld zu verdienen, selbst wenn man sagt, wow, pro Euro, pro Stunde 100 Euro. Aber es ist halt so, dass vor allen Dingen die Regelmäßigkeit, das ist, was einen dann Strich durchmacht. Weil PT-Kunden sagen ab, du kriegst nicht schnell genug was reingelegt. Es gibt Feiertage, es gibt Ferien, es gibt Krankheit auf Trainerseite wie auf Kundenseite. Und in der Summe übers Jahr ist das Ding einfach nicht lukrativ. Wir haben es wirklich auf ganz viele Weisen versucht zu optimieren und selbst in dem Rahmen mit recht viel Erfolg und genau im richtigen Viertel und alle wollten zu uns, wir hatten nie das Problem, dass wir zu wenig Kunden hatten, ist es trotzdem praktisch nicht wirtschaftlich zu kriegen.
Wir haben es ja dann optimiert, haben gesagt, wir arbeiten nur mit festen Terminen, ne? Du musst dich committen, in der Zeit kommst du montags immer um 9 und donnerstags immer um 18 Uhr oder wie auch immer. Aber auf 52 Wochen gerechnet, schaffst du es, wenn du wirklich richtig, richtig gut bist, wie, ich weiß es nicht mehr, auf 40. 36, ja, genau.
Knapp auf 40, wenn es richtig gut läuft und das tut es halt meistens nicht.
Aber die Kosten laufen natürlich 52 Wochen. Das heißt, und die Marge ist natürlich auch, wenn du Leute fest anstellst und das war uns immer mega wichtig, dass wir halt nicht diesen, dieses Unseriöse oder dieses, ne, du arbeitest hier für 12,50 Euro und eigentlich bist du Sportstudent und hast keine Ahnung und so, sondern wir haben dann gesagt, okay, wenn Qualität, dann halt auch richtig. Das heißt, wir haben krass investiert und dann die Leute gut bezahlt und dann ist natürlich auch die Marge auf eine Stunde PT einfach sehr gering.
Auch weil wir uns nicht leisten konnten, dass sie dann weggehen, weil wir halt viel Arbeit in die reingesteckt haben, damit sie das umsetzen können, was uns wichtig ist. Und deswegen war es uns wichtig, dass die sich bei uns wohlfühlen und nicht weggehen.
Ja. Das ist auch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wie ihr mit dem Personalding umgeht, weil das tatsächlich ein Problem ist, was eigentlich fast alle meine Kunden haben. Und jeder hat Angst, okay, die gehen dann weg, machen nebendran was Eigenes auf, nehmen Kunden mit, weil es halt ein Menschenbusiness ist. Ja. Wie seid ihr damit umgegangen? Also du hast jetzt schon ein bisschen beantwortet. Ihr habt ja einfach fair angestellt, sodass sie sich wohlfühlen und im besten Fall bleiben, weil sie die Selbstständigkeit gar nicht so mögen vielleicht.
Also wir haben das immer auf dem Zettel gehabt, glaube ich, auch in der Auswahl und so weiter. Wir haben das immer offen angesprochen. Wir haben versucht, sozusagen in den Vorstellungsgesprächen herauszufühlen, ob jemand der eine Typ oder der andere Typ ist, sozusagen. Ich glaube, das schon. Aber man muss auch sagen, wir haben, als wir, also bevor wir jetzt uns vergrößert haben, nie ein Problem damit gehabt, weil wir natürlich irgendwie das Plus an klein, wahnsinnig familiär, also einfach sehr, ich glaube, sehr wertschätzend und sicher auch interessant sozusagen, weil es gibt ja in dem Bereich, also wenn du dich nicht selbstständig machen willst, gibt es ja nicht so wahnsinnig viel. Wir haben Sportwissenschaftlerinnen eingestellt und dann musst du ja, wenn du als Trainer dann arbeiten willst, weil klar kannst du als Sportwissenschaftler natürlich auch 100 andere Jobs machen, aber wenn du als Trainer arbeiten willst, dann gibt es ja angestellt nicht so viele Möglichkeiten. Das heißt, dass also die Spaß machen oder die Bock bringen oder wo man wirklich selber sich einbringen kann, wo man seine Kunden trainieren kann, wo man den Austausch hat und sicherlich auch irgendwie von der Freakigkeit und Expertise von Alo irgendwie profitiert, da im Austausch zu sein. Das macht ja irgendwie Spaß, sich da weiterzuentwickeln. Ich glaube, das hat sich, oder ich weiß, das hat sich tatsächlich, seitdem wir das Konzept verändert haben, erweitert haben, ein bisschen geändert. Und ich glaube, da stehen wir noch ganz am Anfang, jetzt zu lernen und zu sagen, okay, wie sieht das aus? Wir brauchen eine ganz andere Menge an MitarbeiterInnen und genau, das ist einfach was wir jetzt lernen müssen sozusagen.
Kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Wenn ihr jetzt nochmal, bevor ihr hierher gezogen seid, nochmal schaut, was waren so da die Highest Highs? Also ich weiß, du hast ja auch ein Buch geschrieben, das war sicher, oder kann ich mir denken, ein Riesenboost für das dich persönlich als auch deinen Klientenzuwachs, oder?
Ja, wäre schön gewesen, wenn... Also ich habe lange und hart an dem Buch gearbeitet, das war mir wichtig und so. Und dann gab es eine Buchparty und da würde ich sagen, wie lange hat es gedauert, bis ich so richtig krank geworden bin? Und dann
3 Monate.
3 Monate, genau. 3 Monate später bin ich so krank geworden, dass ich über ein Jahr nicht gearbeitet habe und das erste halbe Jahr eigentlich auch nur im Bett gelegen habe, teilweise im Krankenhaus. Also es war richtig scheiße. Und das ist natürlich selbstständig mit 2 Kindern so mittelgeil. Und deswegen muss man sagen, dass das Buch, dass wir das, was das Buch hätte bringen können, nicht wirklich mitnehmen konnten. Das war ein Riesenscheiß, wirklich.
Ich glaube, das haben wir eben vergessen, weil wir haben nur darüber gesprochen, wie hart es ist, mit PT Geld zu verdienen. Wir haben dann ja eine Lösung gefunden, weil wir haben das ja dann 10 Jahre gemacht. Ja. Das heißt, wir haben dann viel mit Firmen gearbeitet und haben das, unser Konzept, also die Art und Weise, wie wir PT machen, versucht in die Firmen zu bringen, tatsächlich da keine Kurse anzubieten, sondern Menschen in 15-20 Minuten Slots zu trainieren, 2-mal die Woche, was natürlich wahnsinnig teuer ist und auch nicht ganz einfach war im Verkauf sozusagen, aber das ist das, was uns dann stabilisiert hat. Also da hatten wir dann sozusagen das regelmäßige monatliche Einkommen und dann konnten wir darauf natürlich auch PTs anbieten. Mhm. Und da ist, würde ich sagen, da sind so 1-2 Sachen, wo echt heiß dabei waren, oder? Also große Firmen, wir haben mal so ein Konzept gemacht für einen Außendienst von einem großen national agierenden Unternehmen und da sind wir dann durch Deutschland gefahren und haben die Leute eingesammelt sozusagen an den Raststätten und haben mit denen ganz individuelle Programme gemacht. Das war richtig
abgefahren. Das war geil, keine Frage. Das hat echt Spaß gemacht. Das war auch was Besonderes, weil das war der Außendienst und Außendienste scheinen insgesamt ein ziemliches Problem zu sein.
Absolut, ja.
Und wir haben ein Konzept entwickelt, um einen Außendienst zu trainieren und da bin ich dann auch mehrfach als Speaker eingeladen worden, um auf so BGM-Convention sozusagen zu erklären, wie man es denn packt, so einen Außendienst irgendwie zu trainieren und die an die ranzukommen. So, das war sehr cool, es hat Spaß gemacht. Und genau, die Firmen haben uns dann im Prinzip erlaubt, das Personal Training zu machen oder andersrum. Nur in der Kombination mit den Firmen ist das ganze Konzept lukrativ gewesen.
Was war denn noch ein High sonst, ein persönliches?
Ja, was ich wahnsinnig geil finde nach wie vor ist, dass halt Leute einfach von weit weg kommen, um meine Expertise zu kriegen. Also ich habe regelmäßig, im Prinzip jede Woche kommt irgendwer aus entweder Frankfurt oder auch irgendein anderes Land oder sowas und kommt zu mir und sagt, ich buche jetzt intensiv bei dir mehrere Stunden, mehrere Tage und dann machen wir daraus so ein Fernbetreuungskonzept und so. Das ist halt ein Monsterkompliment, wenn irgendwer ins Flugzeug steigt und sagt, ich fliege jetzt nach Hamburg, um meine Expertise zu kriegen. Das finde ich schon extrem toll. Ja. Das ist schon was Besonderes.
Ja, oder so, genau, so Einzelfälle, die dann so, ich habe seit, keine Ahnung was, keiner kann mir mehr helfen.
Ja.
Und daraus haben wir dann auch so ein Produkt entwickelt, das war, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, in Corona, da hast du dich dann getraut, sozusagen dich das erste Mal das auszuprobieren. Und das war abgefahren, was da möglich war an Verbesserung, an Lebensqualität, an Schmerzreduktion oder ja. Sie waren dann nachher ganz weg.
Und zwar war es so, das war ein Hockeyspieler und vorher habe ich immer so gedacht im Sinne von, okay, was ist irgendwie praktikabel, was ist bezahlbar, was ist irgendwie machbar für denjenigen. Und da war es ein bisschen so, dass ich gesehen habe, okay, das ist eine schwierige Aufgabe, der war bei allen Größen, bei allen guten Leuten schon und dann war es so, ja, okay, wenn ich das jetzt machen soll, dann darf irgendwie Zeit und Geld keine Rolle spielen. Ich trainiere mit dem jeden Tag mehrere Stunden und mache das mindestens 2 Monate lang und dann gucken wir, was passiert. Und das war wirklich abgefahren, wenn man jemanden so sozusagen an der Hand hat und dann auch alles beeinflusst, nicht nur das Training, sondern auch die Regeneration, auch den Schlaf, auch das Essen, bla bla bla. Und für jedes Detail Zeit hat, dann ist es halt nicht, keine Ahnung, nicht das Doppelte oder das Dreifache oder so, was da an Effekt rauskommt, sondern wirklich das 20-fache. Weil das Problem, was man gestern gelöst hat, das ist am nächsten Tag noch behoben und man kann gleich den nächsten Schritt gehen. Und das ist schon eine abgefahrene Geschichte. Ist natürlich wahnsinnig aufwendig, wahnsinnig teuer und so weiter, aber das ist im Prinzip, also außer dass ich natürlich auf der Fläche bin und das betreue und sowas, aber das ist das, was ich hauptsächlich mache jetzt. Sehr spannend, sehr intensiv, sehr geil. Da habe ich natürlich immer eine Person, die gerade mein Hauptfokus ist, und das ist schon abgefahren.
Okay. Wenn wir nochmal zurückschauen, also du hast das Letzte, was du gesagt hast, war, du warst ziemlich krank und dann hat auch schon, das war kurz nach deinem Buch und dann stand auch schon Corona vor der Tür.
Das war ein geiles Timing.
Und richtig gut, ja. Das war ganz toll.
Ja. Es war Teil deines Krimis, den du mir erzählt hast.
Ja, es war absolut abgefahren. Es war tatsächlich so, er hat die ersten 2 Monate, Januar und Februar 2020, wieder voll gearbeitet. Und im März, also am 15. März, waren wir dicht. Und dazwischen lagen eben, genau, zwischen Buch und dem lagen 2,5 Jahre im Prinzip, die wahnsinnig dramatisch waren, weil wir über die meiste Zeit gar nicht wussten, was er hat, also zwischen chronische Borreliose und ja, weiß ich auch nicht. Das war eigentlich das, was am meisten behandelt wurde sozusagen. Mein Gefühl ist, dass alles am Ende dadurch nur viel schlechter geworden ist, weil sie ihn natürlich vollgeknallt haben mit Antibiotikum über Monate und auch intravenös und so weiter. Und dann war es halt so, ja, es ist aber das, was wir machen müssen. Wir müssen irgendwie diese Viecher bekämpfen, keine Ahnung. Genau, und das war, und dann war es immer mal ein bisschen besser und dann wieder schlechter und so, und aber genau, das Problem war, arbeitsfähig war im Prinzip nicht und dann stand er irgendwie kurz vor Organversagen, was wir aber nicht richtig wussten sozusagen. Und dann hat er die richtige Behandlung gekriegt, dann haben sie festgestellt, dass alle möglichen Organe schon irgendwie nicht mehr so richtig das gemacht haben, was sie sollten.
Ja. Genau. Und am Ende war es einfach ein komplettes, also ich habe offensichtlich einen genetischen Fehler hormonell, irgendwas. Und das hat am Ende dazu geführt, dass alle Hormonzustände völlig durcheinander waren. Und und deswegen nichts mehr funktioniert hat. Und dann war ich bei der richtigen Ärztin, die das erkannt hat, Endokrinologin, die mich dann komplett eingestellt hat. Und innerhalb von wenigen Wochen bin ich wirklich wie so ein Stehaufmännchen aufgeblüht. War der Wahnsinn, die hat mir ganz klar das Leben gerettet. So, ja. Das war wirklich toll.
Und in der Zeit standest du dann gesundheitlich vor Abgrund und wirtschaftlich natürlich auch.
Absolut.
Ja. Und Inken hat versucht, alleine die Firma irgendwie beisammen zu halten. Die Kinder haben mich da irgendwie krank im Bett rumliegen sehen, Mama völlig überlastet und so. Das war schon bitter.
Also das Schwerste war eigentlich, glaube ich, also klar, eine Balance zu halten und so. Der private Teil war auch natürlich grauenvoll, weil ich meinen Mann gesehen habe und nicht wusste, ne, was passiert da. Entschuldigung. Aber das zu versuchen, sozusagen die Firma am Laufen zu halten, ohne diese Frontfigur sozusagen, das war halt wirklich krass. Und
ihr hattet einen Angestellten während der Zeit noch, oder?
Nein.
Nee, da hatten wir schon
6, 7,
oh, ja,
okay. 8.
Ja.
8. Okay. Vor Corona hatten wir 8 Angestellte.
Ja, ja. Wir hatten 5 Trainer, ne? Und ja. 3 Leute.
Ja.
Ja, genau. In der Administration sozusagen, aber auch im Marketing und naja, Genau, und mit den Firmen, ne, das ist immer, das unterschätzt man, also die Betreuung der Firmen, ne, das Aushandeln, dass da neue Leute kommen, darüber zu sprechen, wie es nächste Jahr ist und sich auch immer neue Sachen auszudenken letztlich, das hat schon einen großen Teil eingenommen. Mhm. Und dann, dann habe ich versucht irgendwie diese Firma beisammen zu halten das war eigentlich so die allerschwerste Zeit, also das war auf jeden Fall low. Ja. Wir haben dann irgendwann eben entschieden, Arno hat dann immer versucht noch zu arbeiten, was nicht mehr ging, und dann mussten wir wieder die Termine absagen und so, und dann haben wir irgendwann entschieden, okay, jetzt arbeitet er gar nicht mehr. Das ging dann ein Dreivierteljahr, glaube ich. Das war eine Katastrophe. Da
haben wir zwei mich, Jahre. Also ich meine, ich lebe ja nun schon davon, dass ich irgendwie fit bin, leistungsfähig bin und es toll finde, Vollgas zu geben und so weiter. Und ohne Bewegung ist ganz schlecht, aber auch ohne die Chance, wie meine Familie zu ernähren und dann zu gucken, wie meine Frau immer weiter den Bach runtergeht. Das war schon wirklich, also lower ging es eigentlich
nicht. Nee. Und da muss man echt sagen, dass dass man da sehen konnte sozusagen, dass das Konzept funktioniert hat. Ne? Denn es hat eben anderthalb Jahre oder sowas funktioniert. Das heißt, wir haben weiter die Kunden betreut, die da waren. Wir haben auch Anfragen gehabt, natürlich jetzt nicht in dem Maße, aber es war sozusagen das, ja, wie soll man das sagen, das nach vorne, wir haben das gehalten, was da war, so will ich mal sagen. Und das ist aber natürlich mit der Zeit weniger geworden. Und über fast zwei Jahre war es dann eben auch, also genau, waren wir einfach in den roten Zahlen, schwer in den roten Zahlen. Und dann, wie gesagt, dann haben wir gerade Januar und Februar war dann gerade eine Null beziehungsweise ein ganz kleines Plus. Und dann kam Corona. Und dann kam diese Situation, dass die Firmen die ersten waren. Das waren so, würde ich sagen, 50% ungefähr. Ne? Wir hatten immer so 50-60% Firmen und der Rest eben PT. Und dann kam diese Situation, dass die Firmen angerufen haben und gesagt haben, das ist hier irgendwie so komisch, ihr könnt nicht kommen nächste Woche. Da war das ja noch alles völlig unklar. Das waren irgendwie, bei uns waren das hier die Skiferien in Hamburg. Und wir waren so, wir können nicht kommen. Und was? Ja, hier sind irgendwie die Leute aus Österreich gekommen und die haben so einen komischen Virus, der kommt irgendwie aus Asien und wir wissen nicht so genau. Und wir waren so, weil wir ja überhaupt nicht wussten, was auf uns zukommt. Ach du Scheiße, alles läuft normal, nur uns bricht 50% des Umsatzes weg. Mhm. Das ging so ungefähr 10 Tage oder so, dass wir dachten, oh Gott, ich begreife jetzt gar nicht, was hier passiert und so. Genau. Und dann war eine Woche später, am Sonntag, wir haben auch keine Informationen gekriegt. Ich weiß nicht genau, ob das bei Fitnessstudios oder so anders war, oder dass man das eben, wir mussten das recherchieren auf der Seite von hamburg.de, also keiner hat uns gesagt, sie dürfen übrigens morgen nicht aufmachen. Und dann haben wir in der Nacht, wirklich um 22.30 Uhr oder so, saßen wir uns gegenüber und Mutter waren so, es kann nicht sein, wir können morgen den Laden nicht aufmachen, was ist das denn? Und dann haben wir bei einer Telefonnummer angerufen, die auf dieser Seite angegeben war, und da saß tatsächlich so ein armer Pressesprecher der Stadt Hamburg, der dieses Telefon bedienen musste, abends um 23 Uhr. Und dann hat Arno mit dem telefoniert und hat gesagt, ja, also wir haben keinen Publikumsverkehr und die Leute kommen nur mit Termin und das ist so alles nicht. Mhm. Und der Typ so, sie haben keine Ahnung, was hier abläuft. So hat der Motto, die Welt ist zu Ende. Sie können nicht anfangen, mit mir darüber zu diskutieren, wer jetzt welcher Kunde, ob das jetzt Publikumsverkehr ist. Uns hat ein befreundeter Anwalt gesagt, dass wir keinen Publikumsverkehr haben, weil das ist nur ohne Termin. Mhm. Egal, also das können Sie total vergessen.
Ja, Sie haben den Schluss nicht gehört. Sie sind zu. Alle sind zu. Alles ist zu. Sie checken es nicht. Ich so, okay. Und Sie können mir aufhören, mir irgendeinen Quatsch zu erzählen, sich da rauszuwinden. Sie sind zu. Ich so, okay.
Ja. Alles klar. Okay, die Welt ist zu Ende. Und wir auch. Ja, das war wirklich dramatisch. Und dann war eine Woche, weiß ich nicht, wir haben eigentlich nur geheult, oder? Mal ehrlich.
Ja, es war schon dramatisch. Also es war wirklich so, okay, wir sind ruiniert und alles ist vorbei. Klar.
Und ihr hattet auch keine Verträge, also lief gar nicht, ihr habt dann von heute auf morgen...
Ja, das Interessante mit den Verträgen war, dass natürlich die Firmen, also es war ja so ein Ausnahmezustand, dass diese Firmen natürlich so waren, Darf hier keiner her? Wir wissen selber so, und dann waren wir halt so, gut, wir können ja jetzt nicht sagen, ja, ihr müsst uns jetzt monatlich weiter bezahlen, weil natürlich war ganz am Anfang dieses Gefühl auch, man hätte das vielleicht durchdrücken können oder keine Ahnung, aber es war halt auch so, wir wollen ja eine Lösung finden. Also ich hoffe ja, dass in 4 Wochen das vorbei ist und dann haben wir eine total gute Lösung und dann machen wir jetzt bla. Also das war ja
die
schon...
Die Wochen hat ja ganz gut geklappt, ne?
Ja, total,
war super. Jahre später.
Aber diese Situation war ja erstmal so, okay, wir haben alle Angst, es ist irgendwie eine komische Situation und wir müssen jetzt erstmal abwarten, so. Und wahrscheinlich müssen wir ja alle nur 1 oder 2 Monate durchhalten. Und das Problem wäre auch nie gewesen, wäre die Krankheit von Alo vorher nicht, hätten wir das Problem nicht gehabt, weil wir ja natürlich Rücklagen, ne? Das Unternehmen gab es da 8, 9 Jahre. Das heißt, man hätte eine kurze Zeit überbrücken können, aber da war halt nichts mehr. Wir hatten halt 1,5 Jahre überbrückt und da waren nicht 1 Monat und nicht 2 Monate mehr drin. Wir haben dann irgendwie ganz schnell, ich glaube nach 4 Tagen oder so, angefangen eben auf Instagram vermehrt zu posten, weil das irgendwie so gefühlt der einzige Kanal war, der blieb, und haben dann angefangen, die Leute aufzufordern, einen Gutschein zu kaufen und so. Und nach, ja, also tatsächlich weniger als 1 Woche hat Alo dann endlich entschieden, den ersten Kurs zu drehen. Das hatten wir, ich weiß nicht,
Jahre
ungefähr.
Diskutiert. Genau, es war immer so, du musst irgendwie einen Online-Kurs machen, damit Leute, die nicht in Hamburg sind, irgendwie das auch machen können. Ich habe gesagt, das geht nicht, ich muss daneben stehen. Wenn ich nicht daneben stehe, ist keine Qualität, mache ich nicht.
Mhm. Ja. Der Mitarbeiter, der zuständig ist fürs Marketing, und ich sind in dieser Zeit, als es alles so schlecht ging, haben wir natürlich auch weitere Wege überlegt. Dann haben wir gesagt, wir müssen das irgendwie weg von dieser Person bringen. Wie machen wir das jetzt? Und da war schon 2 Jahre vorher die Idee zu sagen, okay, man muss es irgendwie skalierbar machen. Ne? Wie kann man es digital machen und so weiter? Und Alo hat sich halt immer geweigert. Und da wir es nicht selber machen konnten, war es halt so, gut, dann halt nicht. Ja, und dann hatte der junge Mann sich endlich dazu entschieden,
Also mehr Pistole auf die Brust geht ja auch nicht. Ne? Also, es waren 2 Dinge. Das erste war, dass wir seit Jahren die Diskussion hatten, du musst irgendwas auf Instagram machen oder auf YouTube oder sonst irgendwas. Und ich so, nee, ich kann damit nichts anfangen. Was ist das? Was soll das? Und am Ende hast du gesagt, okay, entweder du gehst jetzt auf Instagram oder das war's hier. War so, ja, okay, sehe ich ein. Und das zweite war,
das ist jetzt gefährlich.
Wieso? Ah ja, richtig, genau. Da hast du einen Vergleich angestellt mit existierenden Online-Produkten. Und du hast gesagt, du musst nur besser sein als Diddle Diddle und Diddle Diddle. Mhm. Und da war so, ja, okay. Schaff's. Egal, was ich mache, kann ich schlechter sein als das. Wenn das der Anspruch ist, dann okay, kein Problem sozusagen. Dann ist es egal, wie ich dagegen stehe, aber dann kann ich da vernünftig erklären und sagen, worauf ihr achten müsst. Und wenn ich nicht nur rumbrülle und sage, yeah, you can do it, du musst alles geben, sondern versuche zu erklären, was das Problem ist und was die Lösung ist, dann ist das schon besser als ein Großteil dessen, was existiert. Mhm. Und das haben wir gemacht und das hat dann echt geil funktioniert, muss man sagen. Das ist wirklich toll geworden.
Das heißt, jetzt kommen wir zum schönen Part. Wird es jetzt besser?
Oder?
Ich hätte die Frage hättest du gleich fragen können.
Das heißt, ab jetzt geht's wieder bergauf, oder? Aber ihr wusstet es da noch nicht, oder?
Ja, genau. Wir wussten es nicht. Genau. Also wir haben dann den ersten Kurs gedreht und es war auch nicht so, dass wir den online gestellt haben, dann auf einmal 10.000 Leute gesagt haben, wir kaufen den, sondern auch das war ein Prozess.
Wir haben nach dem ersten Lockdown, ich habe das neulich nachgeguckt, da haben wir uns gefühlt wie Könige, weil wir wieder aufmachen durften ja im Sommer ein paar Monate. Also wir sind jetzt 2020, so Juni durften wir wieder aufmachen, Juni, Juli, August, September, Oktober, und am 1. November waren wir dann die Ersten, die den zweiten Lockdown, also wieder zumachen mussten, Sport, weil ist ja in der Branche einfach so gewesen, und das war ja dann, glaube ich, 9 Monate oder so. Aber in dieser Zwischenzeit waren wir ja ein paar Monate auf und da hatten wir auf Instagram, genau, 1900 Follower und haben uns wirklich gefühlt wie Graf Koks, weil wir natürlich für das Verhältnis, was wir brauchten an Kunden, plötzlich eine viel größere Masse hatten. Wir hatten nämlich vor Corona gestartet mit, glaube ich, 600 80 Followern oder irgendwie sowas. Und genau, und dann hat es angefangen, dass eben durch den Rückenkurs wir auch diesen digitalen Raum uns erschlossen haben. Dass Leute gesagt haben, oh, wir haben dann versucht, mit Leuten, Influencerinnen zu sprechen, die hier in Hamburg sind, und haben dann gesagt, wir zu den Kurs machen und erzähl doch mal und guck dir das doch mal an und so. Und dann hatte man dieses, man hatte einfach eine Skalierbarkeit. Leute haben verstanden, was wir machen, auf eine andere Art sozusagen als vorher, weil da war eben immer dieses Bottleneck, wie man neudeutsch sagt, dass wenn die dann gesagt haben, ja, das ist toll, selbst wenn wir die eingeladen haben und gesagt haben, komm noch mal vorbei, oder selbst wenn sie es selber entschieden haben, war es natürlich immer eine sehr, es ist halt wahnsinnig individuell, und darüber zu sprechen, wenn du kommst und sagst, das und das sind meine Probleme und ich will die gelöst haben, dann sagen die immer vorher, ja, da erzähle ich ganz viel drüber, das ist überhaupt kein Problem, und dann waren sie bei uns und haben eine Anamnese gemacht und dann stellen sie fest, dass es so persönlich und so privat und geht, ne, in meine Defizite und so. Das ist nicht wie einfach über Sport quatschen, und dann wird es wieder dünn sozusagen, und über dieses Digitale, dann da ist dann so eine Distanz. Ne? Ich kann darüber sprechen und sagen, das ist ein cooler Kurs, und da lernt man systematisch seine Rückenschmerzen loszuwerden und so weiter. Das war dann was anderes, und dadurch hat genau das plötzlich irgendwie anders funktioniert, und wir haben es natürlich auch einen anderen Fokus drauf gehabt. Auf
jeden Fall. Also digital hat für euch zwei Standbeine gehabt, einmal das Thema Instagram, um das Ganze zu säen, und dann die Online-Kurse, die ihr über Instagram verkauft habt. Jo.
Ja, wir haben festgestellt, dass man Online-Kurse nicht offline verkaufen kann. Das war das erste Learning, weil ich weiß gar nicht mehr, was es war, das habe ich jetzt schon vergessen, wir hatten zwei, drei sehr große...
Presse war das sowas, ne?
Ja, genau. Wir hatten sehr große Artikel dazu, weil wir ein gutes Netzwerk hatten. Das ist das, wie wir klar sind, Redaktionen immer froh, wenn sie Ansprechpartner haben. Das heißt, wir hatten in den 10 Jahren vorher uns ein gutes Netzwerk aufgebaut von Leuten, die uns Fragen gestellt haben, und die haben dann zum Teil über diesen neuen Kurs berichtet, und das hat überhaupt nicht funktioniert.
Weil Printmedien.
Genau, weil irgendwie die Leute dann im Print das lesen und dann nicht das eingeben oder auf jeden Fall nicht in der Größenordnung an Zahlen, wie du es natürlich dann brauchst sozusagen. Mhm. Und dann haben wir, gesagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie das hochfahren und das über Instagram machen, weil über YouTube, ich weiß gar nicht, ob wir das da schon angefangen haben, jetzt komme ich schon durcheinander, aber genau, also einfach zu sagen, okay, wir müssen auch digital das bewerben, und das hat dann relativ schnell, jetzt auch noch nicht in riesigen Größenordnungen, aber das hat funktioniert, dass sich das so gegenseitig befruchtet hat. Genau, also die Verkaufszahlen und die Follower bei Instagram, das war so ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel.
Du hast gesagt, damals 1.900, heute Morgen habe ich geschaut, 28.000 oder
so? Genau. Okay. Und wir haben in der Zeit ja, also seitdem, jetzt war das 6 Kurse rausgebracht.
Der 7. wird gerade gedreht.
Das darfst du doch noch nicht verraten.
Was für ein Kurs, wovon sprichst du?
Ja, also seitdem 6 Kurse und in dem gleichen Jahr Corona, nämlich dann auch noch, der erste Kurs heißt ja Nie wieder Rücken, und dann kam Nie wieder Nacken dazu. Und Nie wieder Nacken war auch schon wesentlich erfolgreicher, gleich zu Anfang, als Nie wieder Rücken. Mhm. Genau, und dann haben wir das so aufgebaut.
Mhm. Ja, und dann kam der erfolgreichste Kurs von allen nach wie vor, der heißt Endlich richtig fett. Und das ist halt so ein mega spannendes Thema sozusagen, und alles, was wahnsinnig triggert. Und das ist der Kurs, der sich nach wie vor noch am meisten verkauft, weil wir da sozusagen versuchen, mit den gängigen, dümmlichen Mythen zum Thema Fettverbrennung aufzuräumen, den Leuten versuchen zu helfen, das systematisch anzugehen. Und
ja, mach mal ein bisschen Werbung. Also wie läuft das ab? Da sind einfach verschiedene Sessions in irgendeinem...
Genau. Ja, genau. Also man kauft so einen Kurs und dann hat man den verfügbar. Und dann ist es... Inhaltlich kann man sagen, dass es relativ spaßbefreit ist. Also es geht nicht darum, dass man da zusammen turnt und motiviert wird, sondern es gibt eine klare Problemstellung, je nach Kurs. Und dann hört man sich an, was ich da zu sammeln habe, muss es irgendwie verstehen, muss es nachvollziehen, und dann versuche ich zu erklären, welche Probleme wahrscheinlich diejenigen sind, die du hast. Mhm. Und dann so nach dem Motto, wenn du dieses Problem hast, dann musst du das und das machen. Und das ist grundsätzlich so, dass das eben die Dinge sind, das ist eh der Kern unseres Trainings, dass wir dir das zeigen, was du nicht kannst. Das heißt also, es ist so, dass die meisten Menschen immer sozusagen gerne das machen, was sie eh schon ganz gut können, und aber viel mehr profitieren würden, wenn sie das tun, was sie nicht können. Und wir versuchen ihnen zu sagen, wo ist dein Defizit, wie behebst du das? Und wenn du das behebst, dann wirst du Rückenschmerzen los oder organisierst oder kriegst einen guten Fettstoffwechsel hin. Und deswegen ist es so, diese Kurse sind sehr pragmatisch auf die Lösung des Problems ausgelegt. Und wir kriegen wahnsinnig geiles Feedback. Also auch ein wichtiger Punkt ist, dass man Fragen stellen kann. Ah, ich habe das versucht, es klappt nicht, kannst du mir Feedback geben? Ja. Und wir kriegen wahnsinnig geiles Feedback. Und das ist natürlich der Grund, warum wir dann mehr Kurse gedreht haben, weil weil wir gemerkt haben, dass es doch funktioniert, obwohl ich nicht drauf gucke. Und zum Beispiel auch sehr geil, es hat wirklich alles verändert. Wenn ich mache sehr viele Anamnesen, also Erstgespräche mit Leuten, und dann hat es wirklich alles verändert. Weil früher war es so, dass ich im Erstgespräch sozusagen erklären musste, wie der Ansatz ist. Dass es nicht darum geht, ob es dir Spaß macht, sondern dass es darum geht, wo ist dein Defizit, was fehlt dir. Und inzwischen ist es so, dass eigentlich jeder, der in ein Erstgespräch kommt, irgendwie zumindest mal auf Insta geguckt hat. Und viele haben auch schon einen Kurs gemacht oder zwei und sagen, okay, Rückenschmerzen habe ich gelöst, aber ich möchte jetzt das und das. Ja. Das heißt, die haben einen völlig anderen Wissensstand. Man steigt mit denen nicht bei 0 ein, sondern bei 6 von 10 oder so. Also es ist wirklich abgefahren. Und toll, macht Spaß. Okay.
Gut, also ihr habt jetzt plötzlich ein Geschäftsmodell an der Hand gehabt und wart nicht mehr abhängig von Leuten, die zu euch ins Gym kommen und PT buchen.
Wollen wir nicht übertreiben. Wir hatten einen zweiten Zweig, der auch toll ist. Okay. Aber also es ist nicht so, dass wir...
Wir hatten auch zu dem Zeitpunkt immer noch keine Firmen. Die sind ja nicht zurückgekommen. Ja, genau. Okay. Das war ja noch zweiter Lockdown und so war ja noch...
Mhm. Es war aber schon so, dass die Kurse dann mittelfristig die Firmen ersetzt haben. Ja. So signifikant war es dann auch.
Und wie kam jetzt diese Fantasie von der Quasi-Insolvenz in eine Verachtfachung der Fläche? Wo ist da der Sprung?
Das ist so stringent, ist doch logisch. Von hier.
Wann kamen in euch wieder diese neuen Fantasien auf, dass ihr nochmal...
Dass das eine richtig gute Idee wäre. Das wissen wir auch nicht. Nee, also die Idee, es gibt ein Foto, ich habe es neulich nachgeguckt.
Die Idee ist älter, genau, ja. Richtig, das
Foto, ja. Ich habe es neulich nachgeguckt. 2017, also muss man sagen, tatsächlich in der Krankheit von Alo, verrückterweise, da haben wir ein strategisches Retreat gemacht zu zweit. Apropos Partnerschaft und Büsum, ja, also irgendwo an die See, ja, genau. Und da haben wir gesagt, wenn wir träumen würden, ich bin ja Coach und insofern da arbeitet man mit Visionen und wo will man hin und so weiter. Und dann haben wir gesagt, was ist das, was uns fehlt? Da hatten wir die ganzen digitalen Bereich und so weiter noch gar nicht. Und was ist die Fantasie? Was ist das, was wir wollen? Und da ging es eigentlich im Kern immer darum zu sagen, okay, wir wollen mehr Menschen helfen und wir wollen erklären, was falsch läuft, was woanders falsch läuft, diese furchtbare Frustration, die in dieser Branche herrscht, dass Fitness immer für Fitnessinteressierte gemacht wird und nicht für Menschen, die ein Problem haben. Das wollen wir breiter streuen, wir wollen anders arbeiten, weil wir einfach wahnsinnig eingeschränkt waren. Ne? Also es war ja wirklich so, du konntest, wenn du montags um 9 nicht konntest und donnerstags um 15 Uhr, dann konnten wir dir nichts anbieten. Es war nicht, weil wir scheiße waren, sondern es sind zwei Räume und die sind ausgebucht und die Trainer haben keine andere Zeit mehr verfügbar. Also es war schon auch blöd irgendwie und nicht so besonders erfüllend, so zu arbeiten. Und da kam eben die Idee zu sagen, das muss irgendwie anders gehen. Es muss irgendwie, irgendwie müssen wir eine Chance haben, mehr Menschen zu erreichen, das irgendwie Konzept auf andere Beine zu stellen. Und da ging es eben darum zu sagen, es muss irgendeine Fläche geben. Es muss ein Teil geben, ein Produkt geben, was bedeutet, du kriegst irgendwie die gleiche Dienstleistung, nur flexibler sozusagen. Und das war 2017 die Idee. Aber dann muss man sagen, genau, dass nach Corona und nach der Möglichkeit auch sozusagen durch die Kurse, dann sind natürlich langsam Firmen wieder zurückgekommen. Also es war dann so nach dem zweiten Lockdown, haben die ersten dann diese Konzepte erweitert und haben gesagt, okay, es gibt Leute im Homeoffice, wir machen es online, das haben wir vorher natürlich auch gemacht, aber ein paar Leute sind auch wieder im Büro, jetzt kommt ihr teilweise zurück und so weiter. Also es hat sich gut entwickelt.
Ja, und einfach eine Warteliste hatten wir teilweise über 120 Leute auf der Warteliste, die gerne bei uns PT machen wollten. Und wir waren so, ja, aber wir haben nichts. So, du kannst nächstes Jahr kommen vielleicht. Also wir haben einfach viel zu viele Menschen, die sagen, sie möchten bei uns Personal Training machen, wir können ihnen nichts anbieten. Und deswegen war es eine sehr einfache Rechnung zu sagen, wir können jetzt auch nicht einfach 4 oder 6 Räume aufmachen und das in PT abbilden, weil das ist zu groß, das funktioniert nicht. Und das ist am Ende auch nicht so effektiv, wie es jetzt ist, weil wir damit immer noch eine Frequenz haben von 2-mal pro Woche und sie nicht die Möglichkeit haben, selbstständig am Rack mit deinen Hanteln zu üben, zu trainieren.
Ja.
Das heißt, wir haben dann überlegt, wie kann man das so umbauen, dass man mehr Leuten Access gibt und natürlich auch vielleicht es einen Ticken preiswerter macht dann als Personal Training.
Okay. Ja, und der Bereich, das muss man auch sagen, wir haben ja dann angefangen, Faszienball. Ja. Haben wir so einen Shop gemacht, da kann man das Buch kaufen. Dann haben wir eine Faszienrolle, die haben wir noch gar nicht gelauncht, entwickelt und so weiter. Und das war dann noch so ein Bereich. Und dann hatten wir schon ein Problem, auch dass wir eben im Büro auch keinen Platz hatten. Ne? Also wir waren dann 4, 5 Leute und hatten irgendwie eigentlich anderthalb Schreibtische, genau, anderthalb Schreibtische und haben dann irgendwie in so Schichten gearbeitet, was während Corona okay war, aber wir dann natürlich gemerkt haben, okay, also wenn wir uns weiterentwickeln wollen und wenn das hier irgendwie größer werden soll und vor allen Dingen, wenn es Spaß machen soll, dann brauchen wir einfach mehr Platz, irgendwie andere Räumlichkeiten.
Und dann wart ihr so im Aufwind, dass ihr gesagt habt, jetzt schauen wir mal nach Flächen oder wie kamt ihr jetzt?
Ja, das haben wir nie aufgehört. Wir haben eigentlich seit 2017 immer Sachen angeguckt. Auch sogar als Alo krank war, ich habe mir auch alleine Flächen angeguckt. Und das ist ganz spannend, weil sich das irgendwie so entwickelt hat, natürlich, wonach du suchst. Du entwickelst dann irgendwie ein Gefühl von, wie ist das denn? Ich habe in meiner Vorstellung, soll das so und so aussehen und jetzt stehe ich in einer Fläche, die sieht irgendwie so aus und jetzt merke ich, nee, das passt irgendwie gar nicht oder das ist zu, es ist zu schick. Ne? Am Anfang haben wir zum Beispiel nur irgendwie mit Alsterblick angeguckt, weil wir dachten, ja, das ist ja das Klientel. Wenn du nur PT anbietest in Eppendorf in Hamburg, dann hast du natürlich ein sehr spitzes Klientel und dann haben wir eben sowas angeguckt und dann stehst du in so einer Fläche und denkst, ja, also erstmal ist es nicht bezahlbar und außerdem ist es auch nicht so das Gefühl, es stimmt gar nicht in meinem Kopf und meinem Bauch sozusagen, wenn ich hier jetzt wirklich das wahrnehme, was hier so ist, habe ich gar nicht das Gefühl, dass es das ist, was ich will sozusagen und das hat sich über die Jahre verändert. Gut, jetzt während Corona habe ich mir keine Flächen angeguckt, so ist es nicht, aber dann haben wir wieder angefangen und dann hatten wir hier bei beide das Gefühl, dachten eigentlich, wir hätten die richtige Fläche gefunden.
Ja,
und dann,
Wir hatten eine andere, wo wir dachten, okay, das ist es. Und dann warst du hier und warst so, ich glaube, du musst noch mal hier in die Einspieler Chaussee fahren. Ich sehe, wieso? Wir haben doch, ist doch fertig. Und sie so, tu mir einen Gefallen, fahr mal hin. Und so, was? Ich so, das andere, das ist doch längst eingetütet. Wo ist das Problem? Sie sind, fahr mal hin. Und dann bin ich hier hingefahren und war so, fuck. Okay, Problem. Ja.
Was konnte die Alte, was die jetzt nicht kann oder umgekehrt? Oder was?
Am Ende war es so, dass die andere Fläche ein kleinerer Schritt gewesen wäre. Es wäre der kleinere, etwas vernünftigere Schritt gewesen, wo es aber einige Einschränkungen gab im Sinne von, es gab so ein bisschen das Gefühl von, wir sind hier der Untermieter.
Ja, und Lautstärke, ich glaube, es hätte am Ende, wenn man ehrlich ist, es hätte uns gekillt.
Vielleicht, ja. Und hier war halt das Ding, okay, das ist das Ding, was du im Kopf hast für, das ist die Endversion, das ist so geil, das, schaffst du das jetzt? Weiß ich nicht, aber das ist so geil, das willst du. Und so, okay, gut, prima.
Ja, und das Gute ist, wir wussten ja auch nicht. Ja, genau. Und wir wussten nicht, wie furchtbar es wird. Deshalb war es auch okay.
Genau. Also hätten wir gewusst, was alles kommt, hätten wir uns ziemlich sicher nicht getraut. Wir hätten gedacht, das läuft glatter alles. Aber gut, jetzt sind wir hier, ne? Ja.
Okay. Jetzt mache ich hier den Podcast ja für die Pulsch-Kunden. Jetzt müsst ihr noch die ein oder andere Lesson learned. Was würdet ihr nicht mehr so machen? Jetzt sitzen wir ja in diesem tollen neuen Gym. Was habt ihr denn gelernt? Was würdet ihr anderen raten? Also jetzt von der Auswahl der Räumlichkeiten mit bis zu, es gibt zwei Lösungen, ich nehme die unvernünftigere, weil die ist geiler. Was habt ihr gelernt? Was würdet ihr nicht mehr so machen?
Boah, ist schwer. Also ich meine, am Ende ist es natürlich so, also wir sind jetzt in einem Zustand, wo ich denke, der ganze Scheiß, der, also sagen wir mal so, von, wir haben vor einem Jahr unterschrieben, vor nicht ganz, November.
Ja, aber vor einem Jahr, ja.
Und wir waren seitdem, würde ich sagen, 4-5 Mal an dem Punkt, dass wir dachten, wir sind ruiniert, das war's. So. Normalerweise bin ich nicht so der Typ, der sich ganz gerne in die Situation bringt, zu denken, das war's jetzt. Aber ist jetzt, wenn man unser Gespräch bisher anschaut, ist das eher wie so eine Konstante. Aber es sind wirklich so viele Sachen passiert, wo wir dachten, das gibt es doch nicht. Also von die Baukosten mal 3 und wir haben schon echt dicke, wir haben wirklich richtig dicke geplant, im Sinne von, wir sind nicht so bescheuerte Gründer, die irgendwie denen auf der Hälfte der Strecke das Geld ausgeht. Also wir haben kein Geld, aber wir sind zur Bank gegangen und haben um ganz viel Geld gebeten. Und die Baukosten sind einfach 3-mal so hoch geworden. Gut, ist jetzt
ein bisschen Ukraine-Krieg so. Und
Rohstoffpreise. Ich habe gerade gehört, so ein Uni-Gebäude hier um die Ecke, auch gerade das Dreifache kostet, das Ding in der Bundesstraße hier vorne. Egal, wie auch immer. Das kostet nicht 160, sondern 340 Millionen. Also. Ja, so ähnlich ist es bei uns auch, nur nicht mit Millionen natürlich. Ja, hätten wir das gewusst oder Probleme mit dem Amt, mit Brandschutz, mit Zulassungen. Wir haben lange Sorge gehabt, dass wir bestimmte Zulassungen nicht kriegen, dass wir das gar nicht als Fläche aufmachen dürfen, aber schon den Mietvertrag unterschrieben haben und lauter so Sachen, wo man die ganze Zeit denkt, da hängt so ein Damoklesschwert über einem und wenn das runterfällt, dann ist vorbei. Dann aufmachen und es lief eigentlich gar nicht so, wie wir das alles geplant hatten. Wir dachten, wir machen auf, alle stehen vor der Tür und sagen, ey, geil, da seid ihr endlich, wir haben so lange gewartet, wo darf ich denn jetzt unterschreiben? Das war eigentlich auch gar nicht so, wenn man das mal, also ich glaube, dass wir extrem gut dastehen jetzt, aber also ich glaube, ich war vorher noch enthusiastischer, insbesondere, weil wir über Jahre wahnsinnig viele Kundenkontakte hatten. Wir haben ja jetzt, wir machen das seit 20 Jahren und wie viele Menschen bei mir im Training waren und das Netzwerk, wo ich dachte, safe, wir machen auf, bums, voll. Wir können auf der Fläche maximal 250 Leute betreuen. Und als wir aufgemacht haben, hatten wir 30. Jetzt bummeln wir langsam so Richtung 200, was gut ist. Aber also ich hätte echt gedacht, dass das schneller geht.
Ja, ich glaube, sonst muss man sagen, dass die einzige Lesson learned ist, dass irgendjemand hat es neulich schon wieder im Interview gesagt und es klingt so banal, aber jemand, der Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgreichen Menschen ist, dass die einen nicht aufgeben oder irgendwie so. Wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende oder so, diese ganzen komischen Sprüche, wenn man die ernst nimmt sozusagen, also wenn man die tatsächlich ernst nimmt, weil so ist es. Also wenn man glaubt, dass es einfach ist oder wenn man glaubt, dass es, glaubt ja keiner, dass man es auf der linken Arschbacke absitzt, aber wenn man irgendwie denkt, so, es wird schon, es passt schon, so nach dem Motto, das wird es nicht. Und ich glaube tatsächlich, so aus rein psychologischer, philosophischer Sicht, wird darüber viel zu wenig gesprochen. Also weil das ist einfach mit wirklich viel Angst, mit wirklich viel Kraftverlust, mit da bleiben Sachen auf der Strecke. Also bei uns sind es sicher, weil wir auch noch Eltern sind sozusagen, also die Familie ist in Mitleidenschaft gezogen, einfach die Kinder sind komplett hinten übergefallen und das kann man jetzt auch nicht schönreden. Was nicht heißt, dass man es nicht vielleicht wieder so entscheidet oder auf jeden Fall so entscheiden würde sozusagen, aber ich glaube, dass ja viel zu wenig darüber gesprochen wird. Leute sind auf uns zugekommen und gesagt, mega und das ist total cool, ist ja auch toll, also ist ja auch total super, aber als wir dann 4 oder 8 Wochen später gesagt haben, puh, es ist gar nicht so cool und es ist gar nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben und es ist wahnsinnig schwer und im Team krasse Unruhe war und Menschen auch gesagt haben, ich trage das nicht mit und gegangen sind, das will dann irgendwie keiner mehr so richtig hören. Und das ist eine schwierige Situation, glaube ich, weil natürlich gehört es dazu. Und weil keiner das so richtig hören will, spricht keiner darüber. Und dann bedeutet es, dass jemand, der, wenn du jetzt sagst, wenn als Ratschlag sozusagen für jemanden, der jetzt davor steht, zu sagen, das bewirkt automatisch, dass man denkt, dass man versagt oder dass andere es besser machen oder dass andere es viel leichter haben. Und das ist das Schwierige. Das ist nicht so.
Bei Kinderkriegen. Messung. Also die Leute sprechen auch nicht ernsthaft darüber, wie scheiße die ersten Monate sein können, wie viel Schmerz, Blut und Kotze oder was auch immer real vorkommt. Das so, ja, nee, diese Liebe zum Kind. Das so, ja, die Liebe zum Kind ist super, aber der Rest ist auch da. Und so ist es hier auch. Also es ist wirklich, wir haben viele Punkte gehabt, wo wir dachten, scheiße, wir können nicht mehr. Gut, und dann irgendwie wieder gesammelt und wieder Anlauf genommen, wieder voll auf die Fresse geflogen und wieder versucht und so. Ich meine, ist natürlich so, ist ja jetzt auch nicht so, dass wir viele Alternativen haben, weil wir haben jetzt alles, was wir haben, hier reingesteckt und es ist nicht so, dass wir jetzt groß sagen können, ach nee, warte mal, lass mal doch was anderes machen. Ich habe da noch eine andere gute Idee, ich mache einen Zuckerwattestand auf. Das läuft nicht, sondern es ist schon so, okay, das ist jetzt so, das hat jetzt zu funktionieren. Und wenn wir nicht mehr können, dann, keine Ahnung, dann schlafen wir einmal 12 Stunden und am nächsten Morgen ist es so, ja gut, okay, was machen wir jetzt? Und
ja, ich glaube auch, der größte Tipp ist, man muss durchhalten und nicht sich so negativ bewerten. Und ich glaube, das gilt für alles im Leben, aber ich glaube, dass diese Branche auch wahnsinnig daran krankt, dass dieses höher, schneller, weiter gilt sozusagen und dass man eigentlich nicht darüber spricht, wie scheiße irgendwas läuft oder wie es nicht gut klappt. Ich finde auch, dass die, also wir haben zumindest keine Netzwerkverknüpfung, keine Ahnung was, wo man sagt, okay, da weiß ich nicht, da treffen sich Gründer aus dieser Branche oder keine Ahnung, weiß ich nicht, das gibt's irgendwie, genau, das gibt's irgendwie nicht. Oder wir wissen es nicht, wir sind nicht eingeladen, vielleicht liegt es daran.
Die sind zu negativ.
Genau, die erzählen das irgendwie immer.
Das wird sich dauern, aber nicht.
Also ja, genau, ich glaube das. Ansonsten muss man sagen, ein absolutes Learning ist, dass man ganz dringend mit euch zusammenarbeiten sollte, weil wirklich, also jeder, der hier reinkommt, also ich wollte ja unbedingt, seitdem wir das erste Studio gegründet haben, eine andere Farbe als verdammtes Schwarz für ein Rack.
Unser Bestseller.
Und ja, und es ist wirklich, es ist so krass, wie viele Leute, nee, jeder, der hier reinkommt, sagt, Alter, sieht das geil aus, weil es so hell ist und die Racks nicht störend wirken, sondern tatsächlich so, als würden sie dahin gehören und in diesen Raum gehören. Und das ist total abgefahren, also das ist ein Learning. Pinselt bitte, kauft die Racks, die so geil
sind. Ja, genau. Funktionieren wahnsinnig geil.
Ja, ich hab dir gerade erzählt, ne, wir hatten super Angst, als die aus der Lackiererei vom Pulverbeschichten kamen, dachten, oh Gott, scheiße, Rauchertapete. Ja. Und jetzt sehen wir, weil bei uns im Lager, wir dachten, oh Gott, so soll es sein.
Ja, das ist richtig.
Aber jetzt sieht es so geil aus hier. Aber bei uns im Lager mit grauem Beton und orangenen Regalen.
Ja. Was ist das denn? Genau. Ja, aber ich glaube, dass das zum Beispiel, also aus meiner Sicht ist das ja sowieso ein total unterbewertetes Thema, weil wenn man sich jetzt anguckt, wenn neue Gyms aufmachen und in Hamburg ist, hat man das Gefühl, es wirkt wie ein Boom. Auf der einen Seite liest man dauernd Eintrittspreis, wie heißt das, Aufnahmegebühr erlassen und so, also auch bei großen namhaften Studios, wo man denkt, heißt das jetzt, es läuft nicht, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Ich glaube, ich habe neulich einen Artikel darüber gelesen, dass irgendwie die Preise sich verändert haben und dass eben die Mitgliederzahlen runtergehen. Aber wenn man sich jetzt anguckt, was, wenn Gyms neu aufmachen, die sehen alle gleich aus. Da frage ich mich, also weiß ich nicht, hier in Hamburg sind mir jetzt 4, 5, die aufgemacht haben, wo ich denke, es ist der gleiche Style, es ist das Gleiche, so, weil es modern ist und so. Mein anderer Ratschlag ist, Mut, was anderes zu machen. Mut, das zu machen, was man selber geil findet, weil man es dann verkaufen kann und sagen kann, genau so will ich es. Und nicht irgendwo hinzugehen und zu sagen, hier mein Benchmark ist, keine Ahnung was, irgendeine teure Kette und damit es dann so ungefähr so aussieht wie bei denen und so. Keine Ahnung, mach lila-grün kariert. Solange du Bock auf lila-grün kariert hast, wirst du es überzeugend drüber bringen und die Leute werden es geil finden, sozusagen. Ich glaube,
auch ein wesentlicher Punkt ist, jetzt mal so ein bisschen ab davon, ist, dass wir keine Geldgeber haben. Weil sehr viele neue Konzepte machen auf, die haben dann Geld von irgendwem, ob das jetzt irgendein Investment-Dings ist oder von irgendeinem Produkt, was dahinter steht oder so. Und dann gab es wirklich in den letzten Jahren viele Konzepte, die aufgemacht haben und dann genauso lange da waren, wie sozusagen das Geld gereicht hat, und dann waren sie wieder weg. Wenn jetzt, also wir kennen nur die andere Seite, wir haben kein Geld und ich habe ein ziemlich dickes Minus bei der Bank gerade, aber das heißt halt, dass wir von der ersten Sekunde an immer wirtschaftlich sein müssen. Und möglicherweise ist das ein Grund dafür, dass wir sozusagen immer noch hier stehen, weil wir nicht die Denkweise haben im Sinne von, ah gut, das muss ich jetzt erstmal tragen, wir investieren jetzt erstmal und dann kommt irgendwann der Break-even, bla, habe, ist so, nee, gibt's nicht. Das Ding muss lukrativ sein, jetzt, sofort, jetzt. Und wir ackern so lange, bis es lukrativ ist. Ich glaube, dass das ein Vorteil ist, also auf gewisse Weise.
Das hilft mir nochmal mit eurem Konzept jetzt auf wirtschaftlicher Seite. Du hast ja vorhin gesagt, 250 Leute, das ist so eure Grenze. Ihr habt auch diese 250 Schließfächer. Mhm. Jeder Vertragsunterzeichner bekommt einen
Einen eigenen Spind permanent. Und da kann er dann eine Turnhose und ein paar Schuhe reintun und seinen Trainingsplan. Und der Vorteil ist, und das kommt sehr, sehr gut an, also das wird sehr gut genutzt und die Leute freuen sich sehr darüber. Der Vorteil ist, dass man immer jederzeit zum Sport gehen kann, ohne es geplant zu haben. Weil die Trainingseinheiten, die bei uns stattfinden, sind nicht so wahnsinnig lang. Man muss sich sehr konzentrieren, deswegen ist eine hohe Frequenz sehr hilfreich. Also lieber dreimal oder viermal die Woche. Und man kann eben auf dem Weg von der Arbeit zurück noch bei uns reinhüpfen, weil die Sachen da sind. Mhm. Man kann eben sein Training absolvieren, duschen und dann nach Hause und nicht erst nach Hause fahren, seine Sachen holen, nochmal los, bla.
So wie ein erweitertes Home Gym.
Genau, genau so soll es sein.
Naja, dass und man muss...
Genau, dass man es halt mal eben absolvieren kann und das ist, glaube ich, ein Riesending. Also,
ja, und man muss halt sagen, also um das zu verstehen, gerade für Leute, die was von der Branche verstehen, dieses Produkt, was wir anbieten auf der Fläche, ist ein Produkt von 10, die wir haben. Wir hatten neulich so eine Unterhaltung mit jemandem, der gesagt hat, er wolle mal die Zahlen sehen, so ungefähr. Das würde er nicht verstehen, das könne er sich nicht rechnen. Wir bieten nach wie vor Personal Training an. Wir bieten nach wie vor Firmentraining an. Wir bieten nach wie vor dieses Konzept, was Alo vorhin beschrieben hat, diese Intensivbetreuung an sozusagen. Wir bieten ein Produkt an für Leute, die nur kommen und sozusagen einmal die Einschätzung haben wollen, weil sie gehört haben, dass Alo irgendeine Begabung hat, die offensichtlich nicht so viele andere Menschen haben. Wir bieten Coaching an, ne? Wir haben die digitalen Kurse. Also das sind ja... Im Prinzip muss man es so sehen, zu sagen, es ist auch nicht vergleichbar jetzt mit einem Gym, muss man sagen. Also das wäre einfach in Anführungszeichen gelogen sozusagen. Also wir verkaufen unsere Expertise und die gibt es in verschiedenen Produkten zu kaufen sozusagen. Ja, und eine davon ist dieses neue Konzept. So.
Okay. So, also die 250 Spinde sind zwar der Leuchtturm, den man nach außen sieht, aber ihr habt deutlich
mehr. Genau.
Es geht halt darum, auf der Fläche es hinzubekommen, dass das, was wir auch im Personal Training oder in der Intensivbetreuung oder egal wo machen, was wir immer machen, das auf der Fläche an die Leute zu bringen. Das heißt, es ist nicht so, hier ist die Fläche, have fun, oder es ist auch nicht so, hier ist die Fläche, hier ist ein Trainingsplan, have fun, sondern es geht darum, auf der Fläche die Leute genauso durch ihr Training durchzuleiten, wie wir es in jedem anderen Produkt auch tun. Mhm. Weil so ist es. Es macht keinen Sinn zu sagen, das ist der Plan, tschüss, sondern Training entwickelt sich, es kommen unterschiedliche Probleme auf, es läuft nie irgendwas wie geplant. Insofern ist es so, dass man einfach bei jedem Produkt dranbleiben muss und sagen muss, okay, was ist der nächste kluge Schritt? Was ist der nächste kluge Schritt?
Und diese 250, die habt ihr aber schon irgendwie errechnet, wo du gesagt hast, so viele Leute bedeuten so viele Leute maximal auf der Trainingsfläche, mehr will ich nicht? Oder hast du das so errechnet, dass du sagst, wenn 250 da sind, habe ich meine Fixkosten gedeckt? Oder wie kamt ihr zu diesem?
Die Rechnung kam auch vorher. Aber vor allen Dingen ging es darum zu sagen, ich muss einen Personal Trainer, der keinen Umsatz macht, den ganzen Tag dastehen haben. Und wie viele Menschen kann dieser Personal Trainer gleichzeitig im Blick haben? Wie viele Tabs kann er gleichzeitig offen haben? Und da kommt eben eine Zahl raus, dass der eigentlich nicht mehr als 10 oder 12 Leute gleichzeitig da haben kann, die eine Frage haben, die das nächste Problem haben, die Hilfe brauchen, die korrigiert werden müssen. Und deswegen ist die Gesamtgröße des Konzeptes so, dass der eine Trainer bei jedem Kunden, der auf der Fläche ist, weiß, was sein Problem ist, welche Übung er gerade trainiert, warum er die trainiert und was als nächstes kommt. Mhm. Und das ist halt das, was geht. Und das ist auch ein großer Teil unserer Arbeitszeit, dass wir untereinander besprechen, ah, da kommt der neue Kunde so und so, mit dem ist bla 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 bla. Wir haben ein System, wo wir alles eintragen, alles. Also jedes Zusammentreffen mit dem Kunden, jeden Besuch. Und wir beraten untereinander und sagen, ah, scheiße, warum kriegen wir bei so und so die Hüftmobilität nicht hin? Was ist mit dem? Ah, okay, hast du schon mal das versucht? Wir haben unterschiedliche Leute, das heißt, also wir haben Trainer, Physio, Osteopathen, Freaks, das bin ich dann eher. Und wir beraten, wie wir die Leute dahin bringen, wo sie hin müssen. Also das heißt, das ist sozusagen, möglicherweise ist einfach das Maximum, was ich mir aktuell vorstellen kann. Man könnte das wahrscheinlich auch mit 1000 Leuten machen, aber nur, wenn man sich einen Investor sucht und dann möglichst viel Geld verbrennt. Nein, also weiter denken kann ich aktuell noch nicht.
Okay. Mal ein bisschen weg vom Wirtschaftlichen hin zu eurer Philosophie, Ideologie. Die ist ja ganz besonders. Also ihr seid ja schon irgendwie so anti-Fitness eingestellt, aber ohne es zu sagen. Ihr tut es ja schon so gut in Pro-Argumente irgendwie verwandeln und sagt dann, dass ihr nichts von dem anderen Kram haltet. Könnt ihr das mal besser in Worte packen, als ich das kann? Also was ist euer Konzept?
Also ich glaube, ganz ehrlich, man kann da richtig lange drüber reden, wahrscheinlich 5 Stunden und Alo darf auch gleich. Aber einleitend möchte ich sagen, dass die gesamte Basis dieses Konzepts darauf beruht, dass ich bin und keine Ahnung vor 15 Jahren von diesem Thema hatte und nicht Fitness interessiert bin, kein Freak bin, gar keinen Bock habe auf Training, Fitnessstudios scheiße finde, mich als eine Frau bin, mich da immer unwohl gefühlt habe, bla bla bla. Das heißt, ich habe diese Sichtweise immer in Alo reingeprügelt, der gesagt hat, ne, ich gucke mir das an und da muss ich eine Kniebeuge korrigieren und da muss ich bla bla bla. Das heißt, ich glaube, dass das Konzept diese Symbiose ist aus, ich komme von der ganz anderen Richtung und er kommt sozusagen von mittendrin und dann treffen wir uns irgendwo und dann diskutieren wir darüber. Und zwar wirklich tatsächlich, wir haben jahrelang jeden Kunden, jede Situation ausdiskutiert, weil wir irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich offensichtlich beide so Freaks sind, ja, zu sagen, was passiert da? Was passiert da in diesem Prozess mit dem Kunden? Was passiert da mental? Was passiert da zwischenmenschlich? Was passiert da finanziell? Was passiert da? Keine Ahnung. Wie kann es sein, sozusagen, dass das Training da gut läuft, da nicht gut läuft, obwohl die Eckpunkte ähnlich aussehen? Ich glaube, dass unsere größte Kritik oder meine größte Kritik an der sogenannten Fitnessbranche ist, dass die Fitnessbranche für Fitnessinteressierte ist. Und 90% der Menschen, die ich kenne, sind nicht fitnessinteressiert. Also denen ist es scheißegal. Die wissen, sie müssen sich bewegen und irgendwie Sport machen, würden sie sagen. Und dass sie irgendwie einigermaßen sich gesund ernähren sollen, wissen sie irgendwie auch. Aber sie haben da keinen Bock drauf. Die würden jetzt nicht über die FIBO laufen und sagen, Alter, was hat der für geile Muskeln? Oder Mann, das ist ja ein total tolles neues Konzept. They don't give a fuck. Die haben ein Leben und die interessiert was anderes. Und nicht zu verstehen, dass Menschen dazu keinen Zugang haben und zusätzlich noch sie dafür zu verurteilen, dass sie keinen Zugang haben. Weil dann kommt nämlich irgendein sonst was Fitness-Influencer, der seinen Sixpack flext und sagt, ja, ey, du musst einfach mal ein bisschen mehr dich anstrengen und dann kannst du so aussehen wie ich. Da kann ich kotzen.
Du musst es nur wollen.
Ja, es ist einfach so scheiße. Und ich glaube, dass dieser Ansatz zu sagen, okay, guck mal auf Menschen, das kommt Alo schon entgegen, weil wir, glaube ich, genau, natürlich auch aus Gründen zusammen sind, dass wir diese Dinge ähnlich betrachten. Aber das Fitness, dass schon der Begriff falsch ist, sozusagen. Wir müssen verstehen, dass wir Menschen helfen müssen. Und da können wir uns nicht hinstellen und sagen, du bist halt in einem Fitnessstudio, wenn du da hinkommst und jemand eine Einweisung machst und dann quatscht der Trainer mit seinem Trainerkollegen über, wie geil gestern das Workout war und ich sitze daneben und muss irgendwie 3 Wiederholungen auf der Beinpresse machen, die ich noch nie von innen gesehen habe. Das geht nicht. Da komme ich nicht wieder und da habe ich auch nicht das Gefühl, ich bin aufgehoben oder mir wird ernsthaft geholfen oder der nimmt mich ernst. Das ist ehrlich gesagt ähnlich im Gesundheitssystem, da ist es auch so. Es gibt die Selbstverständlichkeit von Ärzten und Ärztinnen in Deutschland ist, ich habe es letzte Woche wieder erlebt, einfach macht einen sprachlos und führt am Ende dazu, dass Leute sich alleine gelassen fühlen und dann werden sie dafür noch verurteilt. Ja, du bist halt so fett, du musst halt mal abnehmen oder ja, ist halt dein Problem, wenn du Rückenschmerzen hast, musst halt mal ein bisschen mehr Übungen machen. So. Und genau. Aber jetzt lasse ich dich also, zu
Du Wort hast kommen. Jetzt die Zielgruppe für Alu vorgegeben, sozusagen.
Genau.
Und er muss jetzt schauen, wie er damit zurechtkommt.
So.
Wie? Ja. Aber es ist, also ich, das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie, gegen meinen Willen oder so, im Gegenteil. Sondern es ist ja so, dass aus dieser Situation heraus dann auch dein Coaching entstanden ist und nur so um einfach nur zu checken, man muss alles machen. Es reicht nicht zu sagen, hier ist der Kurs, baller den weg und dann ist das Problem gelöst, sondern es ist einfach ein Ticken komplexer. Es ist jetzt, was wir hier machen oder was man machen muss, damit es funktioniert, ist bestimmt jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Physikdoktor schreiben oder sonst was, aber es ist halt ein bisschen einfacher als, du musst es einfach nur wollen und immer alles geben und dann läuft das. Es ist halt, man muss sich einmal fragen, wo ist denn das Problem? Und ja, steckt noch mehr Sand drin. Wenn man jetzt nur überlegt über die Inkens Sichtweise auf das Ganze und meine Sichtweise auf das Ganze, da haben wir über Jahrzehnte die Diskussion gehabt, muss denn diese verschissene Langhantel sein? Ja, muss sie. Muss immer noch die Langhantel sein? Ja, muss sie. Okay, und das Ende ist, dass wir da unten Rex auf der Fläche stehen haben, und zwar nicht so wenige, wie du weißt, die alles das, was Inken an diesem Rex furchtbar fand, nämlich, dass sie bedrohlich wirken, dass sie hässlich sind, dass sie schon nach Schweiß riechen, obwohl man noch gar nicht nah genug dran ist, um zu riechen und so weiter. Alles das ist da ausgemerzt und es bleibt das, was an der Langhantel wichtig ist, nämlich der Widerstand. Und weißt du, am Ende hast du jetzt sozusagen die Symbiose von dem gemacht, was wir hier inhaltlich machen.
So. Ja, und ich glaube, dass die Sicht darauf zu sagen, wenn ich Menschen helfen will, dann brauche ich das anders als zu sagen, entweder du hast eine OP beim Orthopäden oder du musst alleine im Fitnessstudio auf der Beinpresse sitzen sozusagen, dass wir und vielleicht, wenn es akut ist, darfst du noch irgendwie 4x20 Minuten zum Physio gehen, dass wir dieses System so scheiße finden und in Frage stellen. Und das hat jetzt nichts mit der Zielgruppe zu tun sozusagen, sondern mit der Sicht auf die Problematik. Und ich glaube, da kannst du auf jeden Fall noch mal was zu sagen, oder? Weil das ist, glaube ich, auch sehr speziell. Ja. Und das kommt wahrscheinlich aus deiner Erfahrung, die du mit dir selber hattest.
Ja, ich war 23, 24 oder so, hatte saumäßige Rückenschmerzen, bin zum Orthopäden gegangen, hier in Hamburg am UKE. Und der Typ hat mir gesagt, sie dürfen nie wieder Sport machen. Das war so ein extrem slow. Und das war ganz sicher der Anfangspunkt, der jetzt irgendwie 20 Jahre später hier endet, weil das läuft heute immer noch so, dass Leute irgendwo mit Schmerzen hingehen und dann wird gesagt, okay, sie haben einen Bandscheibenvorfall, wir müssen sie operieren und wir machen ihnen auch noch eine künstliche Hüfte. Und das ganze System ist ja so, dass der Kunde das praktisch auch will, weil das ja auf gewisse Weise bedeutet, super, ist nicht mein Problem, du musst machen, ich muss das 4 oder 6 Wochen ertragen und dann ist wieder alles gut, alles wie vorher. Und die Alternativen sind, genau wie du gesagt hast, dass man mit der Situation komplett alleingelassen wird, weil die Expertise, jemandem zu zeigen, wie er denn seinen Körper richtig bewegen muss, wie er trainieren muss, wie er aufbauen muss, wie er langfristig denken muss, wie er sich verhalten muss, um es selber auf die Reihe zu kriegen, gibt es praktisch nicht in einer Hand, sondern man müsste sich sinnvoll den und den und den Dienstleister raussuchen und sagen, okay, von dir brauche ich das, von dir brauche ich das, von dir brauche ich das. Und so funktioniert es nicht. Und deswegen ist es auch so, dass wir da in eine Presse springen, wo wir den Leuten helfen, selber tätig werden zu können. Das heißt also, dieses Gefühl von, ich kann nichts machen, außer darauf zu warten, dass der Arzt mir eine neue Pille gibt oder mir eine Operation vorschlägt, hinzu, ich weiß jetzt, wie der Weg die nächsten, 3, 6, 9 Monate laufen muss. Und wenn ich diesen Weg gehe, und ja, er ist anstrengend und es geht auch überhaupt nicht darum, ob mir das Spaß macht oder nicht, aber dann werde ich schmerzfrei sein, dann werde ich den Körper haben, mit dem ich klarkomme, was auch immer. Letztlich ist es das, was wir machen. Das heißt also, den Leuten wieder Handwerkszeug an die Hand geben und ihnen helfen, wirksam zu sein und nicht ausgeliefert.
Und das ist übrigens egal, wie die Zielgruppe heißt. Das ist sozusagen, ich wollte das nur vorwegschieben, weil das ist sicherlich auch eine Wahrheit sozusagen, aber es ist genauso eine Wahrheit, dass Wir haben eben im Vorgespräch einmal kurz über Fußball gesprochen oder so, dass auch im Bereich Leistungssport das am Ende genauso läuft. Weil wenn ich sozusagen nicht, wenn die Sportler von klein auf sozusagen, wenn das System darauf ausgelegt ist, auf Auslese und nur die Athleten nach Alois Körpertyp-Definition sozusagen Athleten durchkommen, dann heißt das nicht, dass ich den besten Sportler finden werde, sondern der Einzige, der durchkommt, ist der, der von Anfang an die körperlichen Voraussetzungen hatte, aber nicht unbedingt für die Sportart. Und das ist ein Denkfehler in unserem System sozusagen. Wir arbeiten immer nur symptombezogen und gucken sozusagen nie von vorne. Und das ist sozusagen auch, ob das jetzt im Bereich Rückenschmerzen ist, weil jemand, der Mitte 40 ist, irgendwie zu viel am Schreibtisch sitzt, oder ob es ein Leistungssportler ist, der, das war jetzt dieses Beispiel so schön, mit 18, 19 nicht die ganzheitliche Sicht sozusagen. Ja, es kann dazu führen, wenn jemand aufgrund der Verletzung anfängt sozusagen eine Angst entwickelt hat oder anfängt Schmerzen zu haben und die Involvierung von, hatten wir glaube ich vorhin auch einmal kurz angesprochen, von was mein Gehirn damit zu tun hat und wo das eigentlich angestoßen wird und was eigentlich rückkoppelnd dann passiert, wenn der Hormonspiegel angestiegen ist und den ich nicht mehr runterkriege und so weiter, dass dieses, es ist alles eins, du kannst es nicht trennen, es gehört alles zusammen, das guckt keiner an. Wo soll das passieren, dass das angeguckt wird? Und das ist, glaube ich, daran krankt einfach viel.
Ja, es ist ja oft nicht getan mit Nackenschmerzen lösen oder Rückenschmerzen lösen. Es sind ja wirklich, die ganzen Leben von den Klientinnen und Klienten, die du vielleicht ändern musst, Gewohnheiten, Lebensmodelle in Frage stellen. Wie bewerkstelligst du sowas? Also das ist ja ein riesen Fass, was du da aufmachen musst.
Ja. Also es ist schon so, dass ich mich sehr auf die körperlichen Dinge beschränke und ich dann relativ häufig an den Punkt komme, wo ich merke, okay, hier komme ich nicht weiter, aber da komme ich gleich zu. Es ist vor allen Dingen immer dass ich versuche, das ganz klar und pragmatisch zu trennen im Sinne von Sport und Training. Ist mir klar, dass deine Zuhörer die Trennung kennen, aber die allermeisten kennen sie eben nicht. Die allermeisten vermischen das und sind bei Sport und Training, benutzen das Synonym. Das bedeutet also, sie erwarten von mir, dass wir irgendeine Form von Bewegung, Sport oder Exercise oder irgendwas machen, die ihnen Spaß macht, die, keine Ahnung, vielleicht mit Musik läuft und die sie auch locker zu Hause umsetzen können und die man vielleicht auch mit Freunden machen, zusammen machen kann.
Und draußen.
Und draußen, an der frischen Luft, ist auch immer schön. Warte mal, ganz kurz. Das, was du beschreibst, ist Sport oder Exercise, irgendetwas, was du tust, um der Sache willen, dabei es dir Spaß macht. Was du aber brauchst, ist Training. Du hast bestimmte Defizite und dein Defizit ist, und wenn ich das dann benennen kann, ist es das, das und das. Und ich sage dir, die Lösung dafür ist das, das und das. Und das dauert 4 Monate und das wird dir höchstwahrscheinlich keinen Spaß machen, außer dass du wie jedes Kind, was irgendwas neu lernt, Spaß am Erfolg hast. Du merkst, du bist besser, obwohl du die Sache an sich nicht toll findest. Und dann stoßen wir natürlich relativ schnell an Grenzen. Das heißt, wenn jemand, der Rückenschmerzen hat, dann wird er in irgendeiner Form Krafttraining machen müssen und dann merkt man nach relativ kurzer Zeit, du regenerierst dich von Einheit zu Einheit. Da muss man drüber reden, warum nicht. Schlaf, Essen, Trinken. Und schon grätsche ich in dein Privatleben rein. Und dann kommt irgendwann das Nächste, dass möglicherweise das Stresslevel so hoch ist, dass die Trainingsreize nicht mehr funktionieren, derjenige nicht mehr regeneriert, beim nächsten Mal nicht mehr besser ist. Man hat halt mit Training so ein tolles Maß für, ob es jemandem gut geht. Der Körper erlaubt nur dann eine Leistungssteigerung, wenn es demjenigen gut geht, weil das absoluter Luxus ist. Muskelmasse zieht Energie, das macht der Körper nur, wenn er sagt, Mensch, ich habe alles, was ich brauche. Und deswegen merkt man relativ schnell, ob derjenige genug isst, zum Beispiel. Jeden, den ich frage, der sagt, ja, ich esse genug. Möglicherweise auch, weil er der Meinung ist, er hätte vielleicht zu viel Körperfett, was völlig unterschiedliche Dinge sind. Wenn man dann aber sagt, wie kann es denn dann sein, dass du nicht mehr Gewicht bewegen kannst als beim letzten Mal? du hast genug geschlafen, du bist nicht gestresst, wir haben den richtigen Reiz gesetzt, es gibt nur noch Essen. Kannst mir einen Gefallen tun und einmal die nächsten 2 Tage richtig viel essen, dann wollen wir mal sehen, ob du in 2 Tagen das Gewicht nicht doch hochkriegst. Und so ist es dann natürlich und so fängt man an, langsam in das Leben desjenigen reinzugrätschen, bis er dann merkt, okay, es ist nicht so mega förderlich, keine Ahnung, von 10 bis 12 würde ich nie machen, vor der Playstation zu hängen und irgendein Voll-Adrenalin-Spiel zu spielen, weil man dann nämlich schlecht schläft und am nächsten Tag nicht gut trainieren kann. Das heißt, man hat über das Training eine tolle Rückwirkung, eine Rückmeldung darüber, ob alles in seinem Leben okay ist. Und deswegen geht es gar nicht anders, als in alle Bereiche reinzugehen. Und dann ist ein sehr häufiger Punkt, das ist dann wieder Richtung Kopf, dass wir merken, dass viele Leute anfangen, wahnsinnig viel Erfolg haben, keine Ahnung, 3 Monate lang alles durchziehen und sind dann kurz davor, schmerzfrei zu sein oder das Körperfett zu haben, was sie wollen oder was auch immer. Und auf einmal jobben sie weg. Und man fragt sich, was denn los? Ja, nee, das Meeting konnte ich nicht absagen. Hä? Du hast das Meeting die letzten 3 Monate jedes Mal abgesagt. Wieso kannst du es jetzt nicht absagen? Ja, nee, die Trainingseinheit habe ich nicht geschafft. Ja, ich war auf den Geburtstag eingeladen. Also, du warst halt auf den Geburtstag eingeladen, das war kein Problem. Und da merkt man dann, dass der Kopf halt auch eine Rolle spielt und es möglicherweise gar nicht nur um die Schmerzen geht, sondern dass dahinter irgendwelche anderen Sachen stehen. Und dann ist es so, Inken, mach was. Weil das ist ein häufiges Problem, dass wenn Menschen viel Erfolg haben, sie dann irgendwann anfangen, den Prozess zu torpedieren und den Weg wieder zurückzugehen. Und man als Trainer dazwischen steht und sagt, okay, es gibt kein Informationsdefizit. Wow.
Ja, danke für die Überleitung. Ich wollte jetzt auch zu Inkens Coaching kommen. Erklär mal was von deinem Coaching. Also ich habe mir aufgeschrieben diesen Satz, ich bin genug. Das ist mir im Kopf geblieben. Ja. Das hat mich auch selber angesprochen, weil ich auch sehr starke Treiber habe und natürlich auch immer am Hasseln bin.
Ja.
Und das beruhigt mich schon, wenn ich den Satz nur ausspreche. Ich bin genug, dass ich nicht einfach noch mehr machen muss. Ja. Erzähl mal was dazu. Was bedeutet der Satz? Und der räumt ja so ein bisschen mit falschen Körperidealen auch auf.
Ja.
Ne?
Ja, ich finde ganz interessant, weil so wie Ado das gerade beschrieben hat, das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und das wissen also viele Leute, glaube ich, die nicht Fitness interessiert sind. Du machst irgendwas 3 Monate, ne? Das ist diese Anpassungsphase und dann hört es irgendwie auf. Dann ist irgendwie der Reiz von dem Neuen weg und dann wird es anstrengend. Ne? Dann habe ich drei Monate lang irgendwas verändert in meinem Leben, worauf ich eigentlich vielleicht gar keinen Bock habe und dann wird es schwierig. Und dann setzt, das ist so ein bisschen wie das, was ich eben, wo ich mich so in Rage reden konnte, dann setzt ja das Ego des Trainers oder derjenige, der den Prozess begleitet im Fitnessstudio, vielleicht wirklich nur der Flächentrainer, der daneben steht und sagt dann, was für ein Vollidiot, was für eine dusselige Tante, die ist ja total dämlich. Weil die weiß ja, wie Alo gerade gesagt hat, es besteht kein Informationsdefizit. Die sind ja blöd. Die sind halt nicht so diszipliniert. Die halten das halt nicht durch. Die haben halt keinen Bock mehr auf die Leistung und so. Und ich glaube, dass der Unterschied ist, dass das natürlich vollkommener Schwachsinn ist, sondern ich gucke halt liebevoll auf jemanden und sage, okay, wenn wir jetzt annehmen, dass das nicht das Problem ist, dass derjenige nicht zu wenig diszipliniert ist und nicht bla bla bla, was man ihm alles unterstellt.
Dumm und faul.
Ja, dumm und faul, danke. Das waren die Worte, die mir fehlten.
Die Menschen sind ja oft auch in anderen Lebensbereichen total erfolgreich.
Genau, ja, und es ist halt so, und dieses mit dem Foul, das ist übrigens, das triggert mich total. Also genau, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass derjenige nicht dumm und faul ist, was ist er denn dann? Was ist denn dann das Problem? Wenn ich das beiseite packe und hingucke und nicht dem Fitness-Influencer mit dem Sixpack glaube, was ist denn dann? Und dann liegt es vielleicht daran, dass derjenige überlastet ist. Oder es liegt daran, dass das, was vorher war, nämlich zum Beispiel das Körperfett oder zum Beispiel die Schmerzen, in den Jahren eine Funktion übernommen haben. Das klingt irgendwie so ein bisschen komisch, weil das so abstrakt klingt, aber ich habe ein gutes Beispiel. Ich, als Ado so krank war, habe ich mir den Fuß verknackst und habe über Wochen nichts dafür getan, dass es diesem Fuß besser geht. Ich habe natürlich gesagt, ich kann mich jetzt nicht darum kümmern, weil ich muss mich um alle anderen möglichen Sachen kümmern. Und dann habe ich aber natürlich immer so einen Punkt erreicht, weil ich so wahnsinnige Schmerzen hatte, dass ich mich irgendwann aufs Sofa geschmissen habe und gar nicht mehr konnte. Einfach, der ist dann angelaufen und war dick und so weiter. Und dann habe ich halt zu Ado gesagt, du musst dir, ich kann jetzt nicht mehr. Du musst jetzt kochen, du musst jetzt das Kind irgendwo hinfahren, egal wie es dir geht. Ich kann jetzt nicht mehr. Und dann hat mich mal jemand gefragt in einem Prozess, ich hatte da auch professionelle Begleitung, was ist denn die Funktion dieser Fußschmerzen? Ja, die Funktion war, dass ich die Pause einfordern konnte. Es war so schlimm im Außen, so machen wir das ja, es war so schlimm im Außen, dass ich einfordern konnte von Alo, der sagt, okay, jetzt, ne, das ist jetzt so dramatisch, jetzt muss ich, egal wie es mir geht, muss ich irgendwie den Kindern Abendessen kochen. Und auf weniger dramatische Art und Weise haben diese Zustände sozusagen eine Funktion. Da kommt ganz viel aus diesem Bereich Neuroathletik natürlich mit rein und so weiter, weil die Zustände, dieser Stresszustand, Schmerzen und so weiter, tut ja physiologisch was in meinem Körper. Also das ist ja manifest. Wir tun immer so, als wäre das sowas, was so ein theoretisches Konzept ist. Oder
ist nur psychisch.
Genau, so ist nur psychisch. Es ist ja Quatsch. Es manifestiert sich ja in meinem Körper. Das heißt, die Prozesse werden angepasst. Und es kann eben sein, dass wenn ich mir das anschaue und den Schritt zurücktrete, liebevoll auf denjenigen gucke und sage, okay, wir können ja mal gemeinsam erarbeiten, und so ist meine Idee dann, worum es eigentlich geht und was war eigentlich der Grund, weshalb du anfangen wolltest und ne, welche Funktion hatte das aber, wenn ich dir das jetzt nehme. Dann gibt es zum Beispiel wissenschaftliche Erhebungen über, wie Menschen mit Veränderungen umgehen können, dass man da zum Beispiel die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz nach einer Veränderung drastisch in den Keller geht, obwohl man die Veränderung selber angestoßen hat. All diese Dinge zu berücksichtigen und zu sagen, okay, wie ist es denn? Und ihn zu begleiten und zu sagen, wo will ich denn eigentlich hin? Und da Unterstützung zu geben, das ist dann der Teil, der dann eventuell parallel läuft. Zusätzlich vielleicht zu, wenn wir jetzt über Leistungssport oder so sprechen, natürlich auch solche mentalen Geschichten wie, ne, ich habe Angst vor dem Wettkampf oder wie kann ich mich besser darauf vorbereiten und so weiter. Also das Informationsdefizit gibt es selten, aber es gibt oft einen Mangel und da kommen wir wieder zu dem, was ich eben gesagt habe, an, dass das nicht zusammengeführt wird. Es gibt keinen Ort, auch nicht bei Leuten, die, oder sehr oft, auch nicht bei Leuten, die das professionell machen und bei Leuten, die es nicht professionell machen, schon mal gar nicht. Es gibt nirgendwo, wo das wirklich zusammengeführt wird. Und das ist, glaube ich, ein großes Potenzial letztlich, dass man das Konzept so aufstellt, dass man dieses schreckliche Wort ganzheitlich tatsächlich lebt. Weil was heißt ganzheitlich, ne?
Ich komme nochmal zurück zu dem Ich bin genug. Kannst du das nochmal definieren? Was bedeutet Ich bin genug?
Ja, dass jeder genug ist, genauso wie er ist. Und dass es immer einen Grund gibt, der für die Person selber schlüssig ist. Der Teil, der uns bewusst ist über uns selbst, sind nur 5%. Das ist wirklich ein wahnsinnig kleiner Teil, wenn wir von 100% ausgehen. Und der ganze Rest ist unbewusst. Es gibt ein Vorbewusstsein, da liegen unsere Träume und so weiter, aber der ganze Rest ist unbewusst. Das heißt, wenn ich etwas tue, wenn ich etwas schaffe, wenn ich etwas nicht schaffe, dann liegt der Grund dafür in uns und der ist wichtig, der ist wahrhaftig. Das heißt nicht, dass ich ihn nicht ändern kann oder wenn ich möchte sozusagen, dann muss ich mir nur angucken, muss ich einen Weg finden, dieses Unbewusste wahrzunehmen sozusagen. Aber dieses Ständige, was in unserem Kopf ist, dass wir nicht ausreichen oder dass wir mehr müssen oder dass wir jetzt rechts, links müssen und jetzt müssen wir, ne, wir entscheiden immer zwischen schwarz-weiß und wir haben nur immer nur zwei Optionen im Kopf. Das ist alles nur unser Bewusstsein. Sind nur 5%. Das heißt, wir sind alle genug, weil wir sicher sein können, dass es einen Grund gibt, der gut ist, warum wir etwas nicht tun. Das heißt nicht, dass wir das nicht verändern können, aber wir müssen erst mal lernen, davon auszugehen, dass es gut ist, genau so wie wir sind. Und das ist ja, also gerade in der Fitnessbranche,
wollte ich gerade sagen,
absolut nicht der Fall. Ja.
Es ist ein bisschen ähnlich wie diese Neurosachen. Es ist so, dass es gibt sehr viele Menschen, die irgendwelche Ticks haben, Fehler, sonst irgendwas haben. Das sind sehr häufig Techniken, um bestimmte Teile des Gehirns zu aktivieren, von denen die Leute gar nichts wissen. Das finde ich jetzt analog zumindest. Das heißt also, wenn irgendein Athlet, kann ich jetzt gerade eine Athletin, die schüttelt immer ihre rechte Hand, bevor sie irgendwas macht. Und was sie damit macht, ist relativ klar. Sie verbessert die Datenlage da, wo sie ein propriozeptives Defizit hat, bla, und danach hebt sie tatsächlich besser. Macht auch Sinn, aber die weiß nichts davon. Und diese unbewussten, wie auch immer das heißt, Mechanismen, gibt es auf dem Neurolevel, auf dem psychischen Level. Und wenn man sozusagen das aber nicht ernst nimmt, sagt man, was hat die denn für einen Tick? Was hat die für eine Macke? Und die spitze Umkehrung von dem ich bin genug ist, mit dem ich immer rumwitzel, ist so dieses, wer geliebt werden will, muss Leistung bringen. Und es ist erschreckend, wie viele Leute sagen, ich weiß. So, nee, das soll eine sarkastische Spitze über Überspitzung sein. Du sagst, ach so, okay. Also ist schon krass. Der Satz ist bei so vielen so drin. Und
Ja, es ist einfach ein gesellschaftliches Problem. Es gibt einfach keinen, der von sich sagt, ich bin genug, oder es vielleicht sagt, aber es nicht ernst meint, sozusagen. Und das heißt ja auch nicht, dass es nicht Sachen gibt, die man vielleicht nicht so toll findet oder an denen man arbeiten kann, aber dass wir verstehen müssen, dass die Prämisse umgekehrt ist. Nur wenn ich über mich sagen kann, dass ich grundsätzlich erstmal annehme, dass ich genug bin, habe ich überhaupt die Chance, auf mich zu gucken oder wirklich hinzuschauen, worum es mir vielleicht eigentlich geht und was mir vielleicht wirklich wichtig ist und so. Und dann würde man wahrscheinlich also erstmal alle möglichen komischen Auswirkungen, die dieses Ich bin nicht genug hat, von keine Ahnung was, ja, auf andere gucken.
Mist, der mich so wahnsinnig macht, genau. Also
ja.
Genau, das ist eine der hartnäckigsten Sachen, die sich hält, im Sinne von, ja, ich würde gerne Sport machen, aber mein innerer Schweinehund ist zu groß. Das ist eine fürchterliche Abwertung von allem, was in einem passiert. Und es ist sehr häufig so, wenn Leute kommen und sagen, ja, ich würde gerne Sport machen, oder ich weiß, ich muss Sport machen, aber ich schaff's nicht. Und wenn ich mir dann angucke, was da alles querläuft, ist es sehr häufig so, dass derjenige wahrscheinlich ungefähr die Hälfte der Kalorien aufnimmt, die er eigentlich braucht. Nur das verhindert schon jede Motivation. Dann hat er aber diverse Defizite, ob das im Gleichgewicht, in der Optik, in der Körperwahrnehmung, in der Ansteuerung von irgendwas ist, wo man sagt, weißt du was, es ist eine extrem kluge Entscheidung deines Körpers zu verhindern, dass du mit Training anfängst. Da ist alles im Eimer und wenn du jetzt loslegst, wirst du Schmerzen kriegen und das hast du auch schon 6-mal versucht und es ist eine kluge Entscheidung deines Körpers zu verhindern, dass du dir jetzt die 7. Abreibung holst. Wenn man dann anfängt und sagt, man erzeugt erstmal die Voraussetzung, sorgt dafür, dass derjenige genug isst, genug schläft, die Beweglichkeit da ist, die Anschauung da ist, die Wahrnehmung da ist, das Gleichgewicht da ist und dann sagt, wie sieht es denn aus jetzt mal mit einer Kniebeuge, dann kann das ein Erfolgserlebnis werden. Das heißt also, dieser ganze Quatsch von ich bin Schweinehund im Sinne von, das ist ja auch jetzt nicht nur positiv, ich bin innerlich so scheiße, dass ich es nicht schaffe und einfach zu sagen, nee, ganz kurz mal, du hast nicht im Ansatz die Voraussetzung, um es zu schaffen und es ist relativ weise, dass du es gerade nicht tust, wir machen das jetzt mal richtig und dann mal gucken.
Das sind so Dinge, die du auch in diesem Wochenend-Workshop, den du gibst, wo du mit aufräumst, ne?
Ja, also oder auch in jeder Stunde oder in jeder Anamnese oder egal wo, also 24/7, ja klar, darum geht's. Die Voraussetzung erschaffen, dass Leute sich so bewegen können, wie sie denn wollen.
Ja.
Okay. Ja, danke euch für diese krass ehrlichen Einblicke. Es ist nicht selbstverständlich, dass ihr so aus dem Nähkästchen plaudert und mich da so tief reinblicken lasst. Gebt nochmal ganz kurz einen Ausblick zum Abschluss. Wo steht ihr gerade und wo geht es nächstes Jahr und die nächsten 5 Jahre hin?
Also, wir danken auch für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ja, vielen für Dank. Die Einladung, ja. Oder? Mhm. Voll cool.
Hat Spaß gemacht.
Ja, finde ich auch. Also, ein Ausblick, würde ich sagen, ist, dass das Gefühl ist, dass wir erst am Anfang stehen, was ein bisschen verrückt ist, weil wir irgendwie jetzt gerade so alles umgekrempelt haben. Aber irgendwie ist das Gefühl, dass es noch weitergehen soll. Also, dass diese man merkt, finde ich, ehrlich gesagt, jetzt in diesem Gespräch, es ist so irre schwer, das zu greifen, was wir machen, was wir denken, was sozusagen in unsere Arbeit einfließt. Da ist es selbstverständlich, aber das zu formulieren, ist total schwierig. Und es ist auch auf jeden Fall was, wie mir jetzt gerade aufgefallen ist, nirgendwo nachzulesen ist. Also man kann es fühlen, wenn man uns lange folgt auf Instagram oder so, dann transportieren wir das irgendwie. Aber es steht jetzt nicht auf der Website, wenn man auf der Startseite der Website irgendwie so ist unsere Sicht auf die Welt. Das finde ich ganz, ganz spannend. Die Erkenntnis ist mir gerade gekommen. Weil wir natürlich diesen Gedanken, das ist ja ein relativ großer Gedanke eigentlich, und den weiter zu transportieren und bekannter zu machen, sozusagen Menschen zu erreichen und zu überzeugen und ihnen zu sagen, umgekehrt zu dem, wie es jetzt ist, du bist genug, du bist gut so, wie du bist, und wir gucken jetzt gemeinsam, was da ist, sozusagen, woran wir arbeiten können, warum das so ist, wie Alo gerade gesagt hat, warum das so ist, wie es ist, zum Beispiel, oder wie gesagt, weil es eine Funktion hat, weil die Schmerzen eine Funktion haben, wie auch immer. Also erstmal davon auszugehen, den Menschen ernst zu nehmen und dann sozusagen zusammen zu gucken, wie man ganzheitlich ihm helfen kann. Das muss noch lauter und weiter in die Welt irgendwie.
Also klar, wir haben jetzt erstmal das Ziel, das hier alles auf die Kette zu kriegen und irgendwie, also wir haben es auf Kundenseite, glaube ich, schon ziemlich cool, aber das auch noch so hinzukriegen, dass es für alle Beteiligten, Mitarbeiter und uns gut machbar ist.
Mitarbeitenden,
genau. Da brauchen wir noch ein bisschen, aber es ist zum Beispiel so, dass ich ganz viele Bereiche habe, die mich wahnsinnig machen, wie zum Beispiel, dass der Schulunterricht der Sportschulunterricht so ein Desaster ist, wie er eben ist. Und ich habe schon so dieses Gefühl von, ich möchte die Welt verbessern, keine Ahnung, ob ich es irgendwann hinkriege, aber ich würde zum Beispiel gerne ein Schulfach einführen, das heißt, sich richtig bewegen oder korrekt mit dem Körper umgehen oder, also, genau. Eine Sache finde ich zum Beispiel spannend. Ich habe jetzt eine Kolumne seit einiger Zeit in der Hamburger Mopo. Ist jetzt deutschlandweit natürlich interessant, aber das merke ich schon, dass dadurch, ich schreibe da jeden Samstag irgendwas, und da funktioniert übrigens auch dieses Feedback von Mopo auf Mopo Online, auf Instagram und so, das arbeitet irgendwie zusammen. Und das ist was, wo ich merke, dass da andere Leute, anderer Schlag Mensch in Kontakt kommt mit uns, der natürlich ein bisschen anders ist als die meisten Menschen, die auf Instagram sind, weil die meisten Menschen auf Instagram sind hochgebildet und gesundheitsinteressiert, und in der Mopo hat man halt eine breitere Leserschaft. Also finde ich schon toll, und das ist auch mein Ziel, das schlichtweg mehr Menschen zu helfen. So. Wie das jetzt genau läuft, weiß ich nicht, aber
große Träume.
Ja, schon.
Ja. Okay, gut. Schönes Abschlusswort. Ich danke euch.
Vielen Dank.